Es gibt Sachen, die gibt es eigentlich gar nicht. So am Freitagabend spielt Köln gegen Bayern, freut man sich drauf, freut man sich dann auch drauf, dass man Spiele hat, die eventuell noch eingewechselt werden. Pustekuchen. 90 Minuten plus, selbe Elf auf dem Platz, keine Einwechslung. Wir sprechen heute über die zweite Reihe. Aber auch die zweite Reihe nicht nur der Bayern, auch der Wolfsburger, weil da gefühlt die zweite Reihe immer wieder in der Startelf stehen darf. Und auch andere Vereine, wo jetzt unter anderem auch ein Jamie Beino Gittens aus dem Nichts so wie zurück in die Startelf kam und 200 Plusbalken hingelegt hat.
Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Tipico. Das Original.
Wir sprechen über die zweite Reihe und die bin ja eigentlich ich, Bench, an diesem Wochenende. Eigentlich bin ich die zweite Reihe, du bist die erste Reihe.
Ja, danke erstmal für das warme Willkommen hier. Das nehme ich natürlich mit. Wollte ich jetzt eigentlich erst direkt zurückschießen und fragen, ob du dich da nicht mittlerweile dran gewöhnt hast, diese Saison, aber da brauchst du jetzt nicht drauf antworten, das spare ich mir, wenn ich hier so nett willkommen geheißen werde.
Ja, ich denke mir manchmal schon an einem Sonntagabend, wenn ich mich ja auch schon mental so ein bisschen nach dem Bundesligaspiel auf den Podcast vorbereite, kommt immer häufiger Zweifel auf in den letzten Wochen. So, ich denke mir, bin ich noch die richtige Besetzung für einen Podcast, den ich selbst gegründet habe?
Ich glaube, über die richtige Besetzung brauchen wir an der Stelle hier nicht reden. Alleine entertainment-technisch sitzen da, glaube ich, gerade alle Leute draußen vor ihren Handys und mit Kopfhörern drin und sonst was, die das nie in Frage stellen würden. Aber ich verstehe, und also das ist ja geteiltes Schicksal bei uns, jetzt bei mir im Moment ein bisschen weniger vielleicht, aber wenn man dann hier so sitzt oder auch freitags in der PK und den Leuten erzählen will, wie man es am besten macht und am Ende stehst du da irgendwie mit 400 Punkten am Wochenende, da denkst du dir auch, ja, weiß ich nicht, ne?
Ja, genau. Das ist ja mein Alltag momentan, weil es ist auch eine ungewohnte Situation. Es ist ja so, und das kann ich, glaube ich, in der jetzigen Situation auch ohne irgendwie da zu selbstbewusst dazustehen sagen, ich habe die letzten Jahre Kickbase dominiert, würde ich behaupten.
Ja.
Also es ist so, ich habe, klingt jetzt immer doof, wenn man so selbst von sich sagt, ich habe Office-Liga gewonnen, privat alles gewonnen und es lief immer gut und ich habe es wahrscheinlich schon ein bisschen als selbstverständlich genommen. Und jetzt so ein Zeitpunkt, wo echt wirklich alles schief geht, Woche für Woche, ich gebrochen werde und es eine Situation ist, wo ich auch mal erstmal lernen muss, mit umzugehen. So ein bisschen Union, ja. Ich bin Union Berlin gerade.
Ja, aber bei Union, ich glaube, bei dir besteht
Trainerwechsel.
Mehr Hoffnung. Bei dir besteht aber mehr Hoffnung auf aus dem Nichts vielleicht mal wieder ein Run als bei Union im Moment, weil ich glaube, da muss ich das Eichhörnchen den Rest der Saison echt mühsam ernähren, so wie das aussieht. Aber ich habe gerade, wo du das so erzählt hast, daran gedacht, wie ich mich bis vor so 2 Wochen, sagen wir mal, in unserer zweiten Liga gefühlt habe, wo ich wirklich Woche für Woche versucht habe, hier und da alles Mögliche zu ändern, mal volles Risiko zu gehen, mal zu sagen, ja okay, ich nehme solide Punkte mit. Es hat nichts funktioniert, gar nichts. Dann hole ich mir 2-mal Ludovic Reis für 800 Millionen Overpay, die verletze ich jedes Mal eine Woche später, dann holst du einen Schonlauf, verletzt dich auch direkt danach und so. Und jetzt auf einmal, seit 1-2 Wochen, aus dem Nichts, wo ich schon so ein bisschen nicht abgeschlossen hatte, aber mich so ein bisschen meinem Schicksal fügen wollte, funktioniert es auf einmal. Und vielleicht läuft es ja bei dir in der ersten Liga ähnlich. Also nicht den Kopf in den Sand stecken.
Nee, das mache ich ja nicht. Also ich bin ja weiterhin aktiv am Traden und am Machen, aber es ist wirklich so, also für alle, die es am Wochenende, wo es am Wochenende auch nicht gut lief, ne? Ich bin echt frustriert, also A, natürlich über, ich bin Gnabry Müller-Besitzer, Freitagabend, ich habe, also wirklich, ich war grundaggressiv, ab Minute 60, weil ich dachte, Tuchel, willst du mich verarschen? Bring doch Leute rein, Alter. Ich dachte die ganze Zeit, oh, die punkten so geil roh, die punkten alle geil, so geil roh, Alter. Und dann kommt, ich dachte die ganze Zeit daran, ey, es wird die Situation geben, Köln wird zur 80. aufmachen und das Ding wird 4-5-0 ausgehen hinten raus.
Ja, ja.
Ich dachte, und dann dachte ich, bitte, mach doch meinen Müller rein, mach doch meinen Gnabry rein. Mach doch bitte, Alter, bitte. Weil ich bin in einer Liga, können wir auch sagen, in einer Liga bin ich Musiala-Besitzer, in der anderen bin ich Müller-Besitzer. Und dachte ich, okay, geil, ey, wenn Musiala ausfällt, pff, geil, dann bist du wenigstens in der anderen Liga geil. Ja, es war echt Frust pur. Es war wirklich Frust pur. Und dann, ich mache gerade mal meine Minute, Mensch, ne?
Ja, ja.
Dann spielt Freiburg gegen Darmstadt. Und ich bin Lienhardt und Atubolu-Besitzer. Lienhardt ging am Ende noch geil aus, hat 117 gemacht, so bin ich total happy mit. Noah Atubolu spiegelt meine Saison wieder. So, ich hatte enorme Erwartungen an den, habe den für 16,9 Millionen gekauft. 16,9 Millionen, weil ich dachte, das wird Flecken 2.0. Momentan knappe 8 Millionen wert und macht 34 Punkte in einem Heimspiel gegen Darmstadt. So, es sind Sachen einfach passiert, die ich. Luca Pfeiffer startet nicht. So, Zimmermann verletzt raus nach wenigen Minuten. Ozan Kabak macht 36 Punkte in einer Halbzeit und geht dann raus gegen Mainz 05. Robin Knoche verschießt den Elfer. Es sind einfach Sachen und das ist ja auch einfach Pech. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt mich hier irgendwie irgendwelche Zeichen und an irgendwelche überdimensionalen Sachen glaube, dass irgendwas das gegen mich hat, so der Fußballgott. Ey, ich habe einfach die falschen Leute im Team. Ich habe so die falschen Leute im Team. Ich bin weiterhin überzeugt davon, wenn die ordentlich spielen würden. Sagen wir so, ich bin immer noch überzeugt davon, dass ich Spieltage gewinnen kann.
Ja, ja, also ich finde auch jetzt die Spiele, die du genannt hast, also ein Müller war wahrscheinlich die größte Überraschung des Spieltags, auch wenn man es Freitag halt einsehen konnte, dass der nicht startet und Chupo dafür reinkommt. Ein Knoche war sowohl in der Challenge von uns als auch in der Championship, in allen Challenges, die ich gestellt habe, war Knoche direkt eingeloggt, weil ich dachte, ey, zu Hause, neuer Trainer, alte Försterei, Knoche wieder in der Startelf, Elverschütz noch etatmäßig, was ja immer so ein kleines Plus ist, dann kriegt er wirklich den Elver. Und ganz ehrlich, der war halt auch nicht mal schlecht geschossen, ne? So, das war einfach Pech wirklich. Also hättest du mir Freitagabend die Truppe von dir gezeigt und einen Müller hätte in der Startelf gestanden, dann hätte ich gesagt, dieses Wochenende safe Top 5 von den 17, 18 Liga-Teilnehmern auf jeden Fall. Von daher, also gerade dieses Wochenende, die letzten Wochenenden war ich ja manchmal auch nicht so überzeugt von deinen Ansätzen, da zum Beispiel alles auf den einen Spieltagssieg auszulegen, wo du dann, was dann nicht so aufgegangen ist.
Was überraschenderweise auch nicht geklappt hat.
Aber dieses Wochenende hätte ich echt gesagt, die Jungs liefern und das gibt auf jeden Fall einen Tausender. Naja.
Ja, aber vom Nicht-Liefern zum Liefern, Bench, bei dir lief's ja. Du hast schon gesagt, zwei Liga lief gut. Du hast auch die Kickbase Super League, also unsere Office League, gewonnen mit 1165 Punkten. Spiegelt auch wieder, dass es keine komplette Punkte-Eskalation gab, wenn du so auf die Punkte der Vereine guckst. So Dortmund mit 1883 auf der 1, knapp vor den Bayern, die halt auch zu 0 gewinnen und nur zu 0, wenn Bayern zu 0 gewinnt und unter 2000 macht, muss schon was passiert sein.
Ja, generell auch auf einmal, dass Dortmund da wieder ganz oben steht. Also es kommt ja auch so ein bisschen aus dem Nichts nach den letzten Wochen, ne? Deswegen,
auf einmal mit wem auch? Mit Jamie Bynoe-Gittens und Niklas Füllkrug?
Ja, crazy. Ja.
What the, Alter?
Ja, vor allem, also zwei Gegentore auch gekriegt, dafür dann trotzdem über 1,8. Also das war schon wirklich tatsächlich recht ordentlich von den Dortmundern. Aber ja, du hast es gesagt, normalerweise in der Office League komme ich eher über die Konstanz ohne Bayern-Spieler auch. Und dann gibt es immer ein, zwei, die mit Sané und Kane in der Startelf da irgendwie einen 1,5er hinlegen oder so. Dieses Wochenende, also ich meine, einen MVP mit Undaf, was hat er jetzt im Moment? 258. Also ich glaube, diese Saison waren wir noch nie annähernd bei einem so, in Anführungsstrichen, niedrig bepunkteten MVP. Von daher, ja, Office League nehme ich gerne mit. Aber da auch ein lieb gemeintes Dankeschön an die Liga, weil ich da am Freitag nämlich einen kleinen Bock geschossen habe. Eigentlich war ich nämlich mit 0 Punkten reingegangen. Hatte wahrscheinlich das Glück, muss man sagen, am Ende des Tages, dass das dieses Jahr schon Managern in der Liga passiert ist und die dann nachträglich freigeschaltet wurden. Bei mir war es halt auch wirklich so, der Spieler, den ich verkaufen wollte, war nicht in meiner Startelf. Ich bin mit ihm im Plus gewesen und. Aber brauche ich nicht lange zu erklären. Normalerweise hast du dann halt Pech gehabt. Ich hatte das Glück, wie gesagt, dass schon ein, zweimal passiert ist. Ich habe auch gemerkt, Janni, da kannst du auch gerne mal Bezug zu nehmen. Also der Ton gegenüber mir wurde schon rauer, jetzt wahrscheinlich als, weil ich der bin, der im Moment da gejagt wird an der Spitze, als er es bei den anderen war, wo vielleicht die einen oder zwei Leute, die da ihren Senf dazugegeben haben, nicht so erpicht drauf waren, dass die mit 0 Punkten reingehen, oder?
Ja, ist richtig. Soll ich es weiter ausführen?
Ja, mach gerne.
Ja, also generell ist es so, Mensch hat angesprochen, ist es leider schon mehrmals passiert. Und es hat mich jedes Mal abgefuckt, weil ich eigentlich klarer Verfechter dafür bin, Digga, wenn du es halt verkackt hast an einem Freitagabend, du hast es verkackt, das sind deine Minuspunkte, hast du Pech gehabt. So wirklich.
Hätte ich auch mit dealen müssen.
Bin ich in jeder Liga eigentlich dafür. Problem ist, wenn du am Anfang der Saison einmal eine Auswahl machst, weil du denkst, oh ja, scheiße, ist der zweite Spieltag, der arme Kerl, der hat die ganze Saison ja raus, hinten raus, dann kannst du, so ich liebe Gerechtigkeit, deswegen. Also alles andere, als dir die Punkte nicht freizuschalten, wäre ein Fehler gewesen. So, aber trotzdem, das erste Mal, wo ich ja auch einer der wenigen war, die da klar dagegen waren in unserer Liga,
das erste Mal,
das war der Fehler. So, beim ersten Mal, safe. Weißt du, was mein Gedanke war? Jetzt ganz ehrlich, Bench, und ich habe gehofft, dass wir darüber sprechen werden im Podcast heute.
Ja.
Ey, ich werde auch mal im Minus sein an einem Freitagabend. Ich gönne mir das mal so richtig. Schön überziehen, das Konto. Okay. Startelf voll laden und dann sagen, ah, scheiße, Leute, ah, fuck, ey, ich habe den ach, den Süle, den habe ich gerade noch, ich wusste nicht, dass er 20 Mio wert ist. Ich wusste es nicht.
Ja.
Also,
ja.
Und da kommen wir nämlich in Gefilde und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin nicht der einzige Mensch, der das denkt gerade.
Ja, safe. Also ich verstehe das auch komplett. Wie gesagt, am Ende hätte ich auch Pech gehabt. Es wäre halt nicht fair gewesen, hast du ja gesagt, gegenüber dem dann, was halt dieses Jahr auch schon passiert ist. Aber am Ende des Tages wäre ich normalerweise auch einfach klar dafür gewesen, wenn es die Ausnahme nicht dieses Jahr schon gegeben hätte. Was ich nur finde, also ich verstehe das, was du dann jetzt danach gesagt hast, so, ne, dass es vielleicht hier und da auch nochmal passieren wird, aber ich finde, es ist schon in Ordnung, dass sich derjenige ein Stück weit erklären muss, so, weißt du, also bei mir war jetzt das Beispiel, ich hatte
Andrich. Warum hast du denn ein Minus? Warum
hast du nicht verkauft davor? Ich hatte nein, nicht, dass man nicht verkauft hat, da gibt es keine gute Erklärung im
Normalfall verpennt einfach. Für.
Ja, genau. Nein, okay. Aber dass man zum Beispiel sagt, okay, hier, guckt, Screenshot, ich war, glaube ich, irgendwie 5,7 im Minus oder so, Andrich hatte einen Marktwert von 6,6, ich hatte Andrich auch nicht aufgestellt, also, weißt du, dass du es halt irgendwie schlüssig erklären kannst, wie du normalerweise im Plus gewesen wärst, wenn das nicht passiert wäre, weißt du, was ich meine? Nicht, dass du halt sagst, ich bin jetzt mit Minus reingegangen, hast da irgendwie eine rote 25 Millionen stehen und eigentlich aber auch nur einen Spieler gehabt, den du noch hättest abgeben können, ohne mit weniger als 11 Spielern reinzugehen. So, weißt du, was ich meine? Also, das, finde ich, macht halt schon Sinn, dass man dann, also musste ich jetzt auch nicht, ich habe es dir jetzt hier erklärt, aber...
Ich verstehe das, dass du allgemein keinen Vorteil dadurch hattest, eigentlich.
Ja, genau, das trifft's.
Dann aber noch, also weiter gefragt, weil ich da auch nicht weiß, was die Hintergründe waren, Lukas. Ja. Lukas, auch dann, nachdem du geschrieben hattest am Freitagabend, halbe Stunde später, Lukas, scheiße, Leute, ich war auch im Minus.
Ja.
Ey, und Lukas, also ich habe dem Kollegen schon mal, ich habe den hier schon mal komplett auseinandergenommen im Podcast. So war vielleicht auch ein bisschen arg damals. Damals war es so, dass er eine unwissende Kickbase-Mitarbeiterin über den Tisch gezogen hat, hat irgendeinen Spieler abgekauft für Marktwert halt zum Zeitpunkt, wo nichts mehr auf dem Markt war.
Ja.
Ich glaube, es war sogar Flecken letztes Jahr?
Ich weiß es nicht mehr.
Auch 18er Liga, kaum Key. Also im Grunde genommen auf dem Markt wäre der für 35 wahrscheinlich weggegangen. Zu dem Zeitpunkt, egal. Da habe ich ihn schon bis fertig gemacht. Und jetzt. Weißt du Hintergründe, warum er im Minus war?
Nee, das also will ich auch gar nicht bewerten, habe ich gar keine Ahnung. Aber das war auch der Punkt, wo ich dachte so, also als ich meins reingeschrieben habe, dachte ich mir so, ja, ist jetzt kacke und kriege ich Shit für, aber am Ende führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass ich halt freigeschaltet werde. Als er aber dann die halbe Stunde später halt wirklich auch einfach so reingeschrieben hat, so, oh, übrigens, ich auch, dachte ich so, oh nee, Junge, so, da hätte ich sogar noch mal mehr verstanden, wenn halt dann alle gesagt hätten, ey Leute, so jetzt ist halt gut, so jetzt reicht's, Pech gehabt, fertig, so, weißt du, weil das fand ich dann auch ein bisschen krumm hinten raus.
Ja, bin mal gespannt. Also ich sehe gerade meinen Transfers, er hat Daschner und Franks hat er verkauft. Ich tippe mal, dass das eventuell am Freitagabend war, vielleicht hat er es auch einfach verpennt, ich will jetzt auch nichts in die Schuhe stecken.
Nee, werten wir nicht weiter, aber ja, es war ein wilder Freitagabend, ja, am Ende des Tages wurde ich freigeschaltet und ich glaube, gerade so die zwei, drei, die ich jetzt nicht beim Namen nenne, die es sehr gerne gesehen hätten, dass ich mit null Punkten rausgehe.
Ja, mich kannst du nennen, Digga. Ich sag dir ehrlich, Bench, hätte es gefeiert, hättest du null Punkte bekommen am Wochenende.
Ja, so ja, ja. Dann Janni plus ein, zwei andere Leute. Ich glaube, die wird es auch richtig ärgern, dass wir jetzt heute hier darüber reden müssen, dass ich den Spieltag gewonnen habe.
Okay.
Aber es ist, wie es ist,
Freunde. Aber das Gute ist, Bench, weil wir im Podcast oder da ich hier so ein bisschen Host bin, kann ich so moderieren, dass wir gar nicht mehr drüber reden müssen über den Spieltag.
Okay, Thema abgeschlossen.
Ja, nee, Thema nicht abgeschlossen. Wir können ja ganz kurz über Janni vs. Bench Challenge reden. Bench hat 3-0 gewonnen mit seinem Team. Geil ist aber ist, weil Bench, du brauchst gar nichts zu sagen, Glückwunsch. die PlayStation 5 hat aber jemand aus Team Janni rasiert am Wochenende. So sieht's nämlich aus!
Ja, das ist stabil.
Kleine Gewinne muss man feiern, als wären sie Saisonsiege.
Ja, aber also Glückwunsch an der Stelle. Und wir haben es ja schon auch letzte Woche so ein bisschen durchblicken lassen. Das wird auf jeden Fall auch nicht die einzige Janni vs. Bench Challenge die Saison gewesen sein. Deswegen, Janni, ich erwarte, dass du richtig brennst auf jeden Fall, wenn es dann das nächste Mal zur Sache geht. Weil ich glaube, du hast ein bisschen was gut zu machen, ne?
Ja, diesmal habe ich gar nicht gebrannt. Ich habe extra so aufgestellt.
Extra einfach. Extra auch Mamouche mit 19 Punkten als MVP-Kandidat, ne?
Richtig. Also Kölsche Ronaldo heißt der User übrigens, hat ordentlich gepunktet, auch mit Abstand die meisten Punkte gemacht. Hatte ein Fernandes drin, ein Rogério. Da frage ich mich aber, Digga, warum stellst du Rogério auf? Also stellst du Rogério auf und kriegst dafür die PlayStation 5.
Ja, das ist schon ganz wild. Das ist schon crazy. Vor allem auch, also 3 Wolfsburger gegen Leipzig, da muss man auch schon echt Cojones für haben, ne?
Grenzwertig. Aber der Kollege hat anscheinend keine Ahnung von Kickbase, kriegt dafür eine PlayStation 5.
Einen Friedel gegen Leverkusen, Bro. Also,
Ja, aber Mensch, das Schlimme ist,
ja, es funktioniert.
Kickbase-Gesetz ist, wenn du mehr Punkte hast, hast du recht.
Ja, ist so. Ja, Kölsch Ronaldo, Glückwunsch an der Stelle.
Ja, so, was machen wir heute im Podcast? Wir sprechen unter anderem über die zweite Reihe, wie ihr es auf dem Titelbild wahrscheinlich sehen könnt. Die Bayernbank seht ihr, glaube ich, wenn ich es richtig eingebrieft habe heute. Ihr seht die Bayernbank mit allen Spielern, die am Wochenende 0 Punkte euch geholt haben. Je nachdem, wie ihr davon hattet. Darüber sprechen wir heute aber nicht nur die zweite Reihe der Bayern, sondern auch der Stuttgarter, weil ja eventuell auch Gerassi wieder Platz finden wird in der ersten Elf. Darüber sprechen wir später. Und die zweite Reihe aller internationalspielenden Vereine ist auch Thema. Dazu kommen wir auch später und machen den Recap des 12. Spieltags. Das war jetzt mit dem Maschinenraum, mit dem Statistik-Snack und natürlich noch dem dicken, fetten Einkaufswagen mit dem Blick auf die Woche. Bench, starten wir rein mit dem Maschinenraum.
Geh mal.
Benchs Maschinenraum.
So, angekommen im Maschinenraum von Spieltag 12, landen wir auch direkt mal bei besagten Stuttgartern, Janni. Und zwar, also die Stuttgarter, die werden schon genug, aber auch zu Recht gefeiert die letzten Wochen. Deswegen, das ist jetzt nichts, was hier völlig aus dem Nichts kommt. Aber ich finde, bei dieser ganzen Diskussion um so Undav, Gerassi und sonst was, und also, ne, wir springen ja da auch einfach jetzt mal ein bisschen platt gesagt mit auf und sprechen natürlich auch dauernd darüber, ey, spielt jetzt ein Gerassi wieder, was kann ein Undav leisten, brauchen die irgendwie noch einen zweiten Stürmer, wenn es Gerassi nicht ist, oder. Die machen es alle geil, du hast natürlich dann diesen stiller Hype, vor allem so im Kickbase-Kosmos die letzten Wochen auch so ein bisschen.
Den stiller Hype oder einen stillen Hype?
Den stiller Hype. Okay. Also kein richtiger Hype, aber wir reden schon oft drüber, wie geil der Typ eigentlich ist und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das da komplett
explodiert. Also wir reden über den Angelo Stiller Hype.
Ja, genau.
Ah ja.
So, aber wenn ich hier dann nochmal reingeben wollte, wer mir am Wochenende auch so mit zwei, drei ja, einzelnen speziellen Szenen nochmal sehr aufgefallen ist, ist Enzo Mio tatsächlich. Ich finde, also, dass der talentiert ist, dass das ein geiler Zocker ist, das wissen wir schon lange. So, letztes Jahr hatte ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, er hat seine Rolle noch nicht so richtig gefunden, weil er oft dann auch so ein bisschen defensiver orientiert aufgeboten wurde, als es sein spielerischer Werkzeugkasten in meinen Augen so am besten hergeben würde. Dieses Jahr ist er mittlerweile ein richtig geiler Spielmacher so im letzten Drittel für die Stuttgarter, der aber trotzdem auch immer noch derjenige ist, der dann hier und da mal so geil die tiefen Räume beläuft und alles. Also deswegen komplette Allzweckwaffe in meinen Augen. Mio, jemand, der auch extrem wichtig für Stuttgart ist. Und jetzt komme ich noch zu diesen ein, zwei Aktionen. Wir hatten zum Beispiel kurz nach der Gerassi-Einwechslung hat er eine so eine Chance, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo er den dann ganz knapp links vorbeichippt, wo Mio davor eigentlich mit Volltempo, Vollspeed Richtung Seitenauslinie gar keine Chance hat, irgendwie den Ball noch vernünftig im Spiel zu halten, dem Gegner das Ding einmal kurz durch die Hosenträger schiebt und dann mit dem nächsten Kontakt direkt perfekt getimed Gerassi da ins 1 gegen 1 Richtung Torwart schickt. Zwei, drei weitere Szenen hat er auch noch so auf dem Level, von dem Kaliber. Deswegen Mio mir mal wieder aufgefallen als jemand, der auch extrem wichtig für Stuttgart ist, weil du halt viele Spieler, die gut für 1 gegen 1 Situationen und die letzte Linie sind, hast. Du hast viele Spieler, Stichwort Karasor, Stiller und so, die einfach gute Verwalter sind, gute Ballverteiler sind. Aber so ein Mio als Bindeglied dazwischen ist halt auch einfach geil die letzten Wochen. Ich erwarte noch extrem viel von dem dieses Jahr und deswegen wollte ich ihn diese Woche mal hier mit reinnehmen.
Völlig zu Recht, Bench. Finde ich schön, dass du ihn anbringst und ich glaube auch alle Mio-Besitzer da draußen können sich zurücklehnen, denn ob Dreier, ob Viererkette, ob Undav, Gerassi, ob nur einer von denen, Mio, vor allem nach dem Spiel, hat wieder gezeigt, er ist so wichtig für die Mannschaft und wenn fit auch immer gestartet bei den Stuttgartern, ich glaube, er ist momentan nicht wegzudenken.
Ja, Word. Nummer wollen zwei.
Wir reden nachher über Stuttgart Startelf, ne?
Oder ja, wollen
wir
ja,
jetzt schon? Machen wir später. Teaser.
Nummer zwei, Manu Kone. Und da werden sich jetzt einige irgendwie am Kopf kratzen und sich denken, Junge, also vor dem Gegentor, das Ding ging ja so krank auf seine Kappe. Ich weiß nicht, was der im Maschinenraum zu suchen hat. Verstehe ich. Und ich habe auch lange überlegt, ob es jetzt hier die richtige Plattform ist, ihn mit in den Maschinenraum zu nehmen. Aber sein Tor zum 2-0 und generell die Art und Weise, wie der schon wieder Fußball gespielt hat. Also ich finde, dass der Begriff Flair in Bezug auf Sportler und Fußballer passt so Arsch auf einmal auf Manu Kone, solche Spieler wie der sind die Leute, wofür dieses Wort erfunden wurde. Das macht so Spaß, dem beim Fußballspielen zuzugucken. Das ist auch jemand, der, glaube ich, in dieser Gladbacher Mannschaft dieses Jahr, wo gerade ne so einen Flo Neuhaus findet, nicht so richtig seine Rolle. Du hast einen Player, der halt mal top in Form ist, mal 3-4 Spieltage komplett abtaucht und jemand, der da halt wirklich so diesen kreativen Ansatz trotzdem fahren kann, auf der anderen Seite aber auch einfach eine körperliche Robustheit mitbringt und einen Fleiß mitbringt, die du da halt im Moment brauchst. Kann der jemand sein, der Gladbach und den Gladbacher Fans dieses Jahr noch viel Spaß macht? Ich weiß, dass es kein guter Kickbase-Rohpunkter ist, aber ich glaube, wir werden noch 2, 3, 4 Wochenenden haben, wo wir genau jetzt wie an diesem Wochenende sagen, ey, vorm Wochenende hat man gedacht, ja okay, Gladbach kann da was holen, den Kone kann es mal reinschmeißen. Viel erwartet hat aber niemand. Und bei seinem Tor dann, ich habe mir das heute auch nochmal in der Super-Slow-Mo angeguckt, also allein schon, wie der seinen linken Fuß stellt, um das Ding da so halb aus der Drehung abzuschließen und dann gefühlte 145 km/h auf die Pocke kriegt. Kobel macht gar nichts mehr, außer hinterher zu gucken. Solche Aktionen oder einfach mal geile Dribblings mit Assist oder so, da werden wir hier noch 3, 4 Mal dieses Jahr sitzen und uns einfach darüber freuen, dass der Junge in der Bundesliga ist.
Und ich habe diese eine Kameraeinstellung geliebt. Das war, glaube ich, die dritte oder vierte Wiederholung nach der Kiste. Und es gab eine Kameraeinstellung, die quasi von der Gladbacher Seite die Perspektive hatte, ja, wo du siehst, wie perfekt der Ball quasi am Gegenspieler, am Keeper in die Maschen geht. Ja. Also wirklich technisch einwandfrei. Und ich bin generell, also Kone im Heimspiel am Freitag letzte Woche hat mir schon richtig viel gegeben gegen Wolfsburg, ja, auch wenn er in der Kickbase-Session schon nicht so an Bord war. Aber die einzelnen Aktionen jeweils, für die das Spiel auch nur die volle Distanz gesehen haben, war Kone für mich einer, der so vom Potenzial her, er hätte, wenn er ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, viel mehr Kickbase-Punkte gemacht. Jetzt ist es ja so an dem Wochenende, dass er jetzt auch nicht die komplette Eskalation hatte an Kickbase-Punkten, liegt aber auch noch daran, die Leute, die es jetzt im Podcast schon hören, wir haben es wahrscheinlich auch schon in der App, er bekommt noch ein Fehlerverlegentor für diese Aktion, dann werden es halt auch noch nicht mehr so viele Punkte sein. Aber ist so eine Diskrepanz zwischen eigentlich kein so geiler Rohpunkter, aber so ein geiler Kicker.
Ja. Und davon hast du immer mal wieder so ein paar vereinzelte, weil bei den meisten, wo du sagst, das sind krass geile Kicker, spiegelt es sich halt auch größtenteils dann zumindest anteilig in den Kickbase-Punkten wieder. Ne? Ich meine, er hat jetzt, selbst hätte er, also bei mir beispielsweise sind die minus 45 schon drin, ohne diese minus 45 wäre der irgendwo ja bei 120, 30 gelandet mit Tor, das ist dann schon jetzt auch echt nicht viel. Aber das, also der macht einfach Spaß. Den erwarte ich in so Teams, wenn man sagt, ey, man hat echt einfach, man baut sich da so ein Spaßteam dieses Jahr bei Kickbase zusammen und möchte sich einfach nochmal doppelt so sehr freuen, wenn man damit wirklich mal den Spieltag holt. Weil genau für sowas ist Kone halt einer, ne?
Ja, also bei einem 4-0 daheim gegen Wolfsburg auch nur 93 Punkte ist genau ist das, was Manu Kone halt ist.
Ja, so ist es. Manu Kone auf jeden Fall Nummer 2 im Maschinenraum und Nummer 3, ich habe ihn mir natürlich zum Schluss aufgehoben, dieses Wochenende Johnny Burkhardt mit dem Comeback. 13 Monate ist er jetzt ausgefallen und ich hatte gar kein richtiges Gefühl mehr dafür, wie alt er ist. Deswegen habe ich es heute auch nochmal nachgeschaut. Ich glaube, ich hätte annähernd richtig gelegen, aber ich dachte so, boah, eigentlich noch voll der junge Stürmer immer gewesen, auch U-Nationalmannschaften und so ja immer unterwegs. Aber gefühlt war der ja jetzt auch so lange raus und davor ja auch immer so ein bisschen anfällig, dass ich so ein bisschen Angst hatte, dass er jetzt so in der Bedeutungslosigkeit der Mit-25er verschwunden ist mittlerweile und gar nicht mehr als so ein Talent gelten kann. Weißt du, was ich meine? Aber mit immer noch nur 23 Jahren jetzt schon so über ein Jahr einfach wegstecken zu müssen, da wirklich, es war ja so ein Ödem, glaube ich, im Knie, was ihn da jetzt so lange außer Gefecht gesetzt hat. Und gerade in dem Alter ist das, glaube ich, schon echt hart, wenn du so denkst, ey, das sind jetzt eigentlich die Jahre, in denen ich so richtig der Senkrechtstarter sein kann, in denen mein Körper noch gar keine Probleme machen sollte, dürfte und ich irgendwie komplett meine nächsten 15 Jahre save durch das, was ich auf dem Platz mache. Und da jetzt wirklich über ein Jahr lang schuften zu müssen, damit du jetzt endlich mal wieder auf dem Platz stehen kannst, ist, glaube ich, alles nicht so einfach. Ich finde, er hat tatsächlich direkt wieder einen sehr umtriebigen Eindruck gemacht, hatte jetzt keinen krassen Impact aufs Spiel. Aber ich bin gespannt, was da die Saison jetzt noch kommt und wie gut er auch die nächsten Wochen reinkommt. War auf jeden Fall schön, den mal wieder gesehen zu haben.
Ja, also ich glaube, für alle Kickbase-Manager, die jetzt sich fragen, jo, ist er was für die Startelf? Ich glaube, A, weil Mainz halt echt relativ gut gezockt hat und B, die einzige Veränderung, die ich wahrscheinlich zeitnah sehe, ist Gruda für Barkok wieder, der, glaube ich, nicht ready war wegen U21. Sehe ich keine kurzfristige Veränderung in der Startelf. Glaube eher, Burkhardt ist einer, den man eventuell dann in der Rückrunde in Kickbase-Teams einplanen könnte, wenn man dran glaubt.
Ja, würde ich genauso mitgehen. Also ich glaube, es wird ein regelmäßiger Joker jetzt demnächst werden, weil das natürlich auch immer einer ist, der extrem übers Tempo und so kommt, nochmal einer für die letzten Minuten im Zweifel ist. Aber ich sehe es ähnlich wie du, sehe ich jetzt auch noch nicht in der Startelf.
Ja, weil so Burkhardt und Ajorg, weiß ich nicht, ob das ja harmonieren könnte.
Ja, und vor allem in dem aktuellen Mainzer System, also musst du eigentlich mit einer sehr robusten, sehr körperlich starken einzelnen Spitze spielen. Und diese zwei Halbpositionen dahinter sind ja auch eher Spielgestalter und eher eins gegen eins Spieler, technisch versierte Spieler, als einen Burkhardt, der jetzt wirklich eher so Phänotyp Werner und Co. ist. Weißt du, in die Tiefe schicken, mit Tempo hinter die Kette, zielstrebig im Abschluss und so, und nicht jemand, der sich dann halt mal im Mittelfeld den Ball holt und da als verkappter Zehner agiert. Deswegen, ich sehe im System aktuell bei Mainz auch tatsächlich mit dem Spielermaterial, was nebenher noch so existiert, gar nicht die Position für ihn.
Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, da können wir so eine kleine Handbremse dran packen. Trotzdem muss man für Marktwertentwicklung, also wenn man ein Cash machen will, ja, momentan stagniert er so ein bisschen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der so auf seine 7, 8 kommen wird Richtung Ende Dezember.
Das kann gut sein, ja.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Aber, das ist auch eigentlich perfekt für heute, so Joker, nicht mehr so geil. So am Anfang der Saison hatten wir so eine Phase über 3-4 Spieltage, wo auf einmal die Joker teilweise auch in den Top 11 vertreten waren. Inzwischen hat sich das wieder ein bisschen, ich würde behaupten, normalisiert. Bench.
Ja. Anfang der Saison war es das Mathis-Tell-Syndrom, was jetzt so ein bisschen abgeflacht ist wieder.
Jo, gehen wir in Statistik-Snack.
Statistik-Snack.
Und nach Burkhardt gewinnt Fernandes den Abwehrboss. Die Abwehrboss-Kategorie sind alle Defensivpunkte im Kickbase Live Matchday kumuliert dargestellt. Da hat er 94 gemacht. Also Fernandes Live Matchday. Mit, klar, dieser Vorlage, Pass auf Richter, auch Pass des Todes, Großschuss geht dafür bekommen. Sonst auch wirklich, also und das wissen, glaube ich, alle, die mal Fernandes im Team hatten an einem Spieltag, einer, den man eigentlich gerne im Team hat, weil man weiß, oh, worst case sind es halt die 60-70.
Ja, stimmt. Also Fernandes ist natürlich auch immer jemand, was man schnell vergisst, der viele Standards auch bei Mainz nimmt. Ne? Also jetzt mittlerweile hast du natürlich da wieder einen Richter, einen Gruder und Co. rumlaufen.
Ich glaube, Richter hat alles gemacht gestern, oder?
Genau, ich glaube, sogar Ecken auch, ne?
Ja.
Ja, aber normalerweise, also ich meine Richter, jetzt jemand, der glaube ich für die nächsten Wochen sehr interessant ist, wenn wir da ganz kurz bleiben, der dann auch die Standards nehmen wird, aber Richter ja sonst jemand, den ich jetzt nicht als Gesetz bezeichnen würde in Mainz, und wenn ein Richter nicht auf dem Platz steht, dann ist ein Fernandes schon jemand, der gerne hier und da den einen oder anderen Standard noch hat dazu.
Ja, aber würde behaupten, also Richter war ja, ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber heute Morgen die Highlights und mir auch die Statistiken angeguckt, also Richter war ja Dreh- und Angelpunkt von allem, so die Heatmaps von dem ist loco.
Und die zwei Freischüsse kurz vor Schluss waren halt auch Wahnsinn, ne?
Also beide Latte, ne? Und einmal war Baumann, glaube ich, noch dran davor.
Ich glaube, sogar beide Male war Baumann dran. Beim zweiten war ich auf jeden Fall ganz leicht dran, beim ersten weiß ich es jetzt aus dem Kopf nicht mehr, aber
liebe Richterbesitzer, also, keine plus 10 Lattenkracher.
Ja, so ist es. Aber ich glaube, Richter hat sich dafür qualifiziert, erstmal die Dinger zu nehmen, das stimmt schon, ja.
Gut, also Fernandes auf der 1, was Abwehrboss angeht. Dann haben wir Mittelstädt, der auch nochmal gelobt wurde von Hoeneß. Also wirklich, also nicht nur die Flanke auf Undav, dann fürs 2-1 war das zu der Zeit. Mittelstädt auch Körper, also war ich gar nicht gewohnt. Ich kann ja aus Hertha-Zeiten noch. Seit wann kann er das? Seit wann kann er so gezocken? Also Zagadou haben wir auch im Abwehrboss mit drin, aber Mittelstädt mit 23 Aktionen, 82 Punkte defensiv geholt. Vor Zagadou 16 Aktionen, 75 Punkte. Ist für mich, also Mittelstädt, ein Zweikampf-Biest gewesen gegen die Frankfurter. So, seit wann? War mir nicht bewusst.
Ich bin der Meinung, Stuttgart ist dieses Jahr das perfekte Pflaster für so ich werde jetzt nicht sagen gescheiterte, aber für so, so Bundesliga-Spieler, die eigentlich so ein bisschen stagniert sind die letzten Jahre. Weißt du, also einen Sagadou aus Dortmund, dem da auf einmal eine Rolle wieder zukommt, in der der krass aufblüht, einen Mittelstadt, der bei Hertha so einen guten linken Fuß hatte, der immer ein ganz ordentliches Tempo hatte, der immer, aber der ist immer so dadurch aufgefallen, dass er manchmal zu fickerig einfach war, dass ihm hier und da ein bisschen die Ruhe, dass ihm hier und da ein bisschen die Ruhe gefehlt hat, immer mal einen Lapsus drin gehabt und jetzt in Stuttgart. Also, ich meine, grundsätzlich von seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, ist es natürlich immer noch ähnlich zu dem, was er damals macht. Aber ich finde, du merkst den Leuten einfach an, dass Stuttgart im Moment ein Gefüge ist. Da kommst du nicht rein und hast im Prinzip, keine Ahnung, jetzt mal ganz weit hergeholt, ne, wie in Dortmund, Leverkusen, Leipzig, München, so die Topstars, die eh nochmal 3 Hierarchie-Level über dir unterwegs sind und musst dich da irgendwie total reinbeißen, überhaupt deinen Platz in der Truppe so zu finden. Aber du hast trotzdem eine Mannschaft, die im Vergleich zum Rest der Liga absolut in der Lage ist, halt Spiele zu dominieren und dich auch gut aussehen zu lassen, selbst wenn du mal nicht deinen besten Tag hast, so, weißt du? Und ich glaube, das ist eine Sicherheit, so in Kombination, die einem Mittelstädt, einem Sagadou, auch einem Karasor und Co., das sind ja alles, waren alles sonst nicht die überragenden Bundesligaspieler, aber in diesem System, ich wüsste jetzt aus dem Kopf keinen einzigen Spieler, wo ich sagen würde, boah, ey, für den ist das System oder die Art und Weise, Fußball zu spielen, im Moment schlecht oder der ist irgendwie der Verlierer des Systems oder so. Selbst solche Roos und Co., ne? Ey, der hat 2-3 Spiele gemacht, eins davon ging komplett in die Hose, aber trotzdem hat man, glaube ich, von dem so die Wahrnehmung, ey, wenn der spielt bei Kickbase, dann kann das immer ein 150er werden, so. Und jetzt, kleines Gedankenspielchen, lass den mal vor der Saison für 4 Millionen nach Augsburg wechseln. Also ich glaube, da redet im Moment keiner über einen Roo.
Ja, gebe ich dir recht. Wenn man denkt, wo es mit Pepi hingegangen ist, finde ich ein gutes Argument, Bench. Und ist so ein bisschen eine andere Art, weil sie anderen Fußball spielen. Aber was Union Berlin die letzten 3 Jahre war in der Bundesliga, ist inzwischen Schuckert geworden. So ja. Mit geilem Fußball sogar noch ansehnlich.
Ja, absolut.
Sonst denkt man an Nico Gieselmann, Alter. Als er zu Union gegangen ist, auf einmal war der 12 Millionen wert.
Ja, krank.
Wild. Ey, was mir gerade einfällt, wenn wir so über Stuttgart reden, ich habe mir vorhin, oder wir haben uns auch in Vorbereitung auf diesen Podcast, liebe Hörer, das ist wichtige Info für alle da draußen, vor allem was Privatleben angeht, wir haben uns ja auch den Spielplan angeguckt noch, so, ey, wer spielt freitags, wen kann man einsehen und sowas, wann sind die Partien, gegen wen geht's noch? Tipp für alle Adventssonntage, so jetzt am Sonntag, 3. Dezember, ist 1. Advent, 17.30 Uhr, Leverkusen gegen Dortmund. Also nur alle, wenn ihr keine DAZN habt, ey, macht euch irgendwie eine Probe. Gibt's noch Probeabos einen Monat bei DAZN?
Ich glaube, einen Monat kannst du generell, boah, ich weiß es nicht, aber selbst bezahlter Monat lohnt sich dafür.
Ja, ich glaube auch, also ich glaube, es ist keine Werbung jetzt hier, wirklich, das ist einfach nur unsere Meinung. Also Leverkusen gegen Dortmund, nächsten Sonntag, 1. Advent, 17.30 Uhr, dann am 2. Advent, 15.30 Uhr, Stuttgart gegen Leverkusen und
das ist ja? Ganz kurz, da muss ich reingehen. Stuttgart-Leverkusen ist, glaube ich, von der ganzen Hinrunde das Spiel, auf das ich mich am meisten freue. Hey,
10. Dezember, 2. Advent-Bench, 15.30 Uhr, kannst du aber schon mal der Familie absagen.
Ja, wenn wir da nicht selber spielen, was ich sehr hoffe gerade. Scheiße.
Ja, musst du, also du kannst ja drum rumplanen. Guck mal, wenn am 1. Advent 17.30 Uhr, da bis 17.30 Uhr müssen die Leute halt vom KW Kuchen wieder weg sein. Dann,
ja, das kriegen wir hin.
2. Advent 15.30 Uhr, ja, muss mal gucken, wie du mit deinem Fußballspiel das regelst. Aber dann,
vielleicht verlegen wir unser Spiel.
Ich freue mich enorm auf Stuttgart gegen Leverkusen, aber ich freue mich fast noch, ich glaube, ich freue mich am meisten auf Stuttgart-Leverkusen. Aber am zweitmeisten freue ich mich auf Bayern gegen Stuttgart am 3. Advent.
Auch krank.
Um 19.30 Uhr an einem Sonntag. Und 19.30 Uhr am Sonntag, was macht ihr um 19.30 Uhr am Sonntag, Leute? Sagt mir irgendwas, was ihr vor. Genau, das schafft
das
jeder.
Das schafft jeder.
Also da, das DAZN lohnt sich für Dezember, würde ich behaupten. Wir müssen denen mal den Podcast heute schicken und sagen, ey, kriegen wir Geld dafür, dass wir es gemacht haben.
Ja, gratis Monat vielleicht. Können wir an die Community verlosen.
Ja. Versprich nicht zu viel. Können wir nicht halten.
Nee. Lass mal lieber.
Gut, das war ein kurzer Exkurs. Wir gehen weiter mit dem Dribbelkönig. Und da ist Flo Wirtz mit Kone mit 5 erfolgreichen Dribblings jeweils auf der 1 und Kingsley Coman auf der 3. Nichts Überraschendes, glaube ich. Also auch ein Kone nach dem Spiel völlig nachvollziehbar. Nee. Hast du Einzelspiel geguckt oder hast du Konferenz geguckt?
Ich habe Konferenz natürlich geguckt.
Okay. Aber selbst in der Konferenz, die war ja relativ oft auch in Dortmund vor Ort.
Ja, ja, und Kone ist auch so, also selbst wenn der nur einen Ball mitnimmt und nach 3, 4, 5 Metern weiterspielt, so allein wie der sich bewegt, und der fällt ja immer auf. Also selbst wenn du nur 5 Mal in der Konferenz da gewesen wärst, selbst dann wäre uns, glaube ich, eine Kone aufgefallen. Ne? Ja,
dann Kategorie Torhungrig, da auch einer, der enorm aufgefallen ist, vor allem offensiv, Jamie Bynoe-Gittens. 6 Abschüsse, 70 Punkte vor Marco Richter, auch da auffällig. Und einer, der mir nicht so oft aufgefallen ist, weil die Konferenz auch relativ wenig da war, Openda. Obwohl die Leipziger echt sich schwer getan haben gegen Wolfsburg, Openda mit 6 Abschlüssen, 59 Punkte. Wäre für mich einer, der jetzt am Wochenende gegen, die haben Heimspiel gegen Aufsteiger, warte, die spielen gegen Heidenheim. MVP-Potenzial. Ja,
absolut. Ich muss ganz kurz einmal unterbrechen. Die Hörer der letzten Woche wissen, was jetzt kommt. Kurze TK-ASMR.
Ich will auch Bench. Mach du erst.
Hab schon. Du hast es überschrien.
Ah, es tut mir leid, scheiße. Ich habe mich so
gefreut. Ja, dann kriegen die Leute aber jetzt wenigstens dich noch.
Ja, okay, warte.
Boah. Da wird mir direkt so ein bisschen wärmer von innen, wenn ich Tee plätschern höre. Ja.
Wenn ihr gerade auch die Länge des Einschenkens gehört habt, wisst ihr ungefähr auch, wie riesig meine Tasse ist.
So 0,7 Liter Tasse. So diese, weißt du, so eine Onkel-Money-Tasse ist das, wo so draufsteht, ich bin der Größte oder so, weißt du? Kennst du die, diese nee. So richtige Krüge und dann stehen da so Papa-Sprüche drauf. Ich hatte ganz kurze Story dazu, deswegen bin ich auch so schnell auf den Spruch gerade gekommen. Ich war, habe ein Jahr ein FSJ gemacht, wo ich in so einer Werkstatt gearbeitet habe. Und was da hatten wir auch einen, das war, Bethel ist ja ein sehr großes Ding hier in Bielefeld, so Arbeit mit körperlich und geistig behinderten Leuten. Und die haben so ein paar Werkstätten, wo die so viel so Packarbeiten für, keine Ahnung, Möbelhäuser und sowas machen, ne? Also so, ich sag mal, relativ simple handwerkliche Aufgaben. Okay. Und ja, da schon. War ich in so einer Arbeitsgruppe. Mhm. Und da hatten wir auch einen auf der Gruppe, der halt, also einen Betreuer, halt so ein richtig geiler, kerniger Typ, ne? Auch jeden Tag so in seiner Engelbert Strauß Cargo-Buchse da mit Maßband auf 7:30 unterwegs und irgendwie dauernd auch irgendwie seinen Hund mitgehabt und dann mit den Leuten da und seinem Hund gespielt und keine Ahnung was, also super Typ, aber der hatte immer jeden Tag im Büro so eine 0,8 Liter Tasse oder so mit so einem ranzigen Kaffee stehen, wo da drauf stand, ich bin der Größte. Und das ja, das kann ich bis heute nicht vergessen. Da habe ich gerade dran gedacht, als du so lange eingeschenkt hast.
Ja, also auf meinem Becher, auf meiner Tasse sind 2 Wichtel, die einen Weihnachtsbaum tragen.
Ja, okay, das ist vertretbar.
Weil ich bin, also ich meine, es schneit heute. Ich weiß gar nicht, ob es schneit bei dir?
Ja, bei uns auch. Bleibt nicht so richtig liegen, aber so ein bisschen so weiße Spitzen in den Bäumen und so schon.
Aber direkt Weihnachtsfeeling.
Ja, krass.
Direkt. Safe. Und ich habe auch gestern, wenn wir gerade bei Thema Weihnachten sind, ich habe gestern den ersten Weihnachtsfilm gesehen dieses Jahr, gestern Abend.
Und wir auch.
Oho, welchen?
Ich weiß es nicht, weil Pia sich irgendeinen angemacht hat und ich bin in der Regel nicht so der Fan von den Filmen, die sie sich dann angucken möchte.
Ist das so ein Film gewesen, wo du die ersten 5 Sekunden schon genau weißt, wie das Ding ausgeht?
Ja. Erste 5 Sekunden begegnen sie sich das erste Mal.
Hey, genau,
rennen sich beim Weihnachtseinkauf über den Haufen, sammeln zusammen die Tüte auf. Ja, so ein Ding war das.
Ja.
Aber ich musste es akzeptieren, weil gestern bei uns nämlich schon der Weihnachtsbaum aufgebaut wurde.
Oh, aber schön. Also ja, wir kriegen erst am Sonntag, aber geil, ich liebe Weihnachten so hart.
Ja. Ja, ist schon eine gute Zeit auf jeden Fall und wurde dann jetzt ja fast zeitgleich eingeläutet hier. Jetzt aber wieder zurück zu Kickbase, zurück zu den Torhungrigen am Wochenende, weil ich wollte zu Openda noch kurz gesagt haben, also er ist für mich auf jeden Fall im absoluten Anti-Maschinenraum dieses Wochenende, weil mir am Wochenende wieder aufgefallen ist, eigentlich sehr gut, wie wenig Schwalben es mittlerweile nur noch im 16er gibt, also wie wenig so richtig klar versucht wird, stimmt, einzufädeln und sowas, weil einfach wirklich mittlerweile auch das Bewusstsein dafür da ist, ey, ich kriege ihn eh nicht, wenn sich hier nochmal angeguckt wird. Aber wie frech Openda versucht hat, diesen Elfer gegen Borneau zu ziehen, da habe ich eine richtige Krawatte gekriegt.
Aber als wüssten die nicht, dass es einen Videobeweis gibt.
Ja, genau.
Aber ich finde direkt, es ist auffällig wenig geworden.
Ja, und das ist, wie gesagt, ja eigentlich richtig geil, aber ich denke mir so, spätestens in dem Moment, also ich kann es irgendwo noch nachvollziehen, wenn du ein Spieler bist, der gerne mal einen kleinen Kontakt auch nur mitnimmt und sowas, ne, unabhängig jetzt davon, ob man das machen sollte oder nicht, aber wenn du jemand bist, der so dazu neigt, dann kann ich es irgendwo noch verstehen, dass es dir vielleicht mal passiert, dass du dann im 16er schnell fällst. Ich meine, das gibt's ja zum Beispiel auch noch hin und wieder, dass die Leute dann fallen, aber direkt wieder aufstehen, weil sie wissen, ja, okay, komm, hat keinen Zweck, so, weißt du, weil sie im Fallen dann merken, okay, nee, das ist es nicht. aber wie Openda dann da liegt und halt erstmal auch vehement diesen Elfer fordert, da denke ich mir so, Junge, also das kannst du ja nicht ernst meinen gerade.
Ja, unangenehm. Als neutraler Zuschauer auf der Couch ist es einem unangenehm. Wenn man ja, denkt so, Digga, du weißt doch, jeder kann das sehen auf dem Fernseher und vor allem der Schiri kann sich das einfach nochmal angucken. Ja. Ja. Dann sollen sich einfach alle mal ein Beispiel an Miro Klose nehmen zum besten Zeiten. Der Kollege war der fairste Spieler, den ich jemals auf dem Fußballplatz gesehen habe in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Also,
ja, Tatsache.
Openda, guck dir mal die Highlights an von Miro Klose. Gibt's auch als Extended Version, 3-Stunden-Mix auf YouTube.
Geil. Gibt's auch ein paar noch im Lautrad-Trikot, ne?
Viele.
Ja, glaube ich.
Ja, aber also klar, hat bei Bremen, glaube ich, mehr in der Öffentlichkeit gestanden.
Ja, safe.
Egal. Gut. Anderes Thema ist Flankengott war mal, ne? Jetzt bin ich komplett, wenn ich Miro Klose höre, bin ich da, kann ich,
da musst du auf jeden Fall an alle Flanken denken, die den Mann erreicht haben.
Ey, ich sollte, weißt du, was ich machen könnte? Es gibt wenig Sachen, wo ich einen Podcast drüber machen könnte, aber Miro Klose würde ich einen Podcast drüber machen können.
Den würde ich gerne hören. Weihnachtsepisode dieses Jahr.
Miro Klose Special.
Miro Klose Special, ja, wirklich.
Da freuen sich bestimmt richtig viele Kickbase Manager drüber. Da ist richtig viel Mehrwert drin.
Ja.
Ja, ich gucke übrigens immer, wenn ich den Podcast aufnehme, und ich gucke nicht, da muss ich mich quasi einmal umdrehen, aber das mache ich jetzt einfach mal mit dem Mikro. Ich gucke auf einen Bilderrahmen, den mir Titi geschenkt hat.
Titi hat geil. Mir
einen Bilderrahmen geschenkt mit einem Kneipenbelegzettel drin, wo drauf steht, und das lese ich jetzt einfach mal vor, weil sonst kriege ich das nicht richtig formuliert. Da steht drauf, okay, das hätte ich auch gerade aus dem Kopf gekommen. Steht drauf, das ist von Schweiger Privatbrauerei. Schweiger ist Gold. Das ist so ein Zettel, wo eine Bedienung dann die Bestellung draufschreibt. Und da steht drauf, für Janni alles Gute, Miro und eine Signature von Miro Klose mit der 11. Und das so Ding geil. Ist, also ich bin jetzt kein Fan von Bildern und sowas. Ah doch, ich bin, das ist okay. Ich mag es nicht, wenn ich meine ganze Bude vollhänge, so mit irgendwelchen Bildern. Ja. Aber das Miro Klose Ding, das hat einen ganz besonderen Platz bei mir. Und
ja,
das will ich nur sagen. Nur für alle, die jetzt denken, warum feiert der Miro Klose so? Digga, ist der Geilste.
Ja, also ich glaube, mit dem Statement kannst du auch nicht viel falsch machen hier vor deutschen Fußballfans, ne, wenn du sagst, Miro Klose ist der Geilste.
Nee, Sané war auch mal der Geilste. Überleitung ja. Zum Flankengott. Sané war mal der Geilste. Auch am Wochenende war er der Geilste, was Flanken angeht. Ist Sané im Formtief?
Boah, nee, will ich nicht sagen. Also auch am Wochenende, ich meine, der kommt ja schon immer wieder in Situationen, wo er Spiele entscheiden könnte. Der bringt auch Kane und Co. immer wieder in Situationen. Der hätte mindestens einen Assist haben müssen auf Choupo-Moting am Wochenende. Aber was ich ja schon so seit 2-3 Wochen gesagt habe, ich habe auch am Wochenende nochmal mit einem guten Freund drüber diskutiert, dass ich so das Gefühl hatte. Und weißt du noch, vor letzten Bundesliga-Wochenende, vor der Länderspielpause, haben wir auch drüber gesprochen im Podcast oder in der PK-Freitag, ich weiß nicht mehr. Und da habe ich noch zu dir gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl im Moment, dass man bei Sané wieder dieses Trotzige langsam merkt. Weißt du, dass der so, der winkt ab in Situationen, der zieht nicht mehr komplett durch. So du merkst ihm einfach an, so in dem steigt es schon wieder so ein bisschen hoch. Und was passiert? Länderspiel gegen Österreich, kurz den Ticker da gehabt. Aber ich habe jetzt das Gefühl gehabt in dem Spiel jetzt am Wochenende, dass er das tatsächlich ziemlich gut weggesteckt hat. Weil ich finde, eigentlich hat er schon einen ziemlich engagierten Eindruck wieder gemacht, oder? Fandst du nicht?
Ja, doch. Also ich habe auch an deine Worte gedacht, auch am Freitag, also bei Länderspielpause, im Länderspiel gebe ich dir recht, so Digga, what the fuck? Also vor allem in dem Spiel, wo er auch das erste Mal irgendwie auf einem PK davor ist und so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht, passiert sowas ungünstig. Ja. Aus Kickbase, also generell Freitagabend, habe ich auch dran gedacht, aber da war es so, dass er sich eher über sich selbst geärgert hat und nicht so sonst wie Körpersprache auch abwertend Mitspielern gegenüber. Das fand ich immer richtig unangenehm, wenn man so abwertende Körpersprache Mitspielern gegenüber. Aber ich kann mich an diese eine Szene erinnern, wo, glaube ich, Chabot den Schuss blockt, wo er, glaube ich, es war 85 oder ganz spät, wo er quasi eigentlich eine Kiste machen müssen. Wirklich. Also kam da frei zum Schuss vor Schwebe und Chabot haben sich, glaube ich, in den Weg geschmissen und Chabot guckt gar nicht hin, dreht sich irgendwie weg und kriegt irgendwie den Ball noch an Fuß.
Ja.
Und da hat er sich so über sich selbst geärgert, wo ich dachte, ey, als Kickbase-Manager, also ich habe Sané leider nicht, aber als Kickbase-Manager hätte mir das, auch wenn ich gerne natürlich die 100 Punkte genommen hätte, wahrscheinlich als Kickbase-Manager, das hätte mir so gut gefallen, weil ich dachte, ey, der macht jetzt auch Kickbase 185 Punkte bei einem 1-0. Ist der beste Rohpunkte der Bayern eigentlich mit Masraoui zusammen. Ich glaube, Masraoui hat 3-4 Punkte mehr. Aber der war so close davor, ein 300 zu machen. Und vor allem ist er so unzufrieden mit dem Spiel, obwohl er 185 Punkte gemacht hat, dass er im Heimspiel gegen Union Berlin am Wochenende wahrscheinlich einen 300er abreißen wird und mit einer Kiste immer noch unzufrieden ist.
Ja, Ja, mir hätte es auch jetzt auf jeden Fall. Ich hätte jetzt nach dem Wochenende wieder ein besseres Gefühl als Sané-Besitzer als vorher.
Ja.
Unabhängig davon, dass man, also selbst mit einem schlechten Gefühl, kann man ja im Moment nicht zu dem Schluss kommen, ihn abzugeben oder so, ne? Also das, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Also vor allem, ich glaube, es wird interessant, weil ja auch viele liegen und solltet ihr es nicht tun, würde ich es auf jeden Fall nochmal empfehlen, euch auch intern nochmal anzusprechen in der Gruppe. Wenn ihr die Liga zurücksetzt und neu startet nach dem 16. Spieltag der ersten Liga, ich glaube, das ist der 20. Dezember, ist quasi der letzte Live-Matchday-Spieltag. Am 21. Dezember könnt ihr theoretisch direkt durchstarten in die neue Liga. Oder, ich würde es privat empfehlen, sage ich hier nicht aufgrund meines Arbeitgebers, sage ich euch privat jetzt, ey, startet am 26. Da könnt ihr schön Weihnachten mit der Family, danach wieder ordentlich Kickbase zocken. Ich bin mal gespannt, was für Overpays es gibt für Sané am Anfang der Saison. Weil ja, es ist safe. Ja inzwischen...
Also 60, 70 werden da gezahlt.
Genau, weil inzwischen ist ja die Frage so, ey, Kimmich oder Sané?
Sané kriegt jetzt die Overpays, die Kimmich Anfang der Saison gekriegt hat.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, wir kriegen so Screenshots von so ein paar 80, 90 Mio Sané-Besitzern.
Ja, ja. Übrigens auch ganz kurzes Add-on nochmal dazu. Zurücksetzen könnt ihr auch im Rahmen vom sogenannten Soft-Reset. Den gibt es seit letztem Jahr. Die meisten von euch werden es wissen. Aber da nur noch einmal, wenn ihr sagt, ey, wir spielen ja das ganze Jahr und haben auch ausgemacht irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen Pott oder worum ihr spielt zum Ende des Jahres und ihr wollt jetzt nicht komplett zurücksetzen. Es gibt die Option, dass ihr sozusagen die Punkte behaltet, aber Budget und Teams zurücksetzt. Das heißt, ihr spielt dann sozusagen mit den Hinrundenpunkten in der Rückrunde nochmal weiter. Die ganzen, die vielleicht so abgeschlagen auf den letzten zwei Plätzen sind und so, haben aber dann nochmal die Chance von null auf sozusagen, da ihr Team zu basteln und eine Aufholjagd zu starten. Das nochmal dazu, aber auch davon werdet ihr jetzt die nächsten ein, zwei Wochen informationsseitig noch ein bisschen was mitbekommen.
Ja, ich sage euch gerade nur schon mal den Weg dahin. Also solltet ihr Admin einer Liga sein, solltet ihr nicht, dann könnt ihr das mit eurem Admin so weitergeben oder den Snippet schicken. Im Reiter Liga seht ihr rechts oben Regler, auf die ihr drückt. Und dann gibt es die Option Teams zurücksetzen. Das ist der Soft Reset. Wie Ben schon gesagt hat, die Punkte bleiben erhalten. Und dann gibt es natürlich noch Liga komplett zurücksetzen, wenn ihr komplett auf Null starten wollt.
So sieht's aus.
Mensch, ich freue mich drauf. Ich freue mich aufs Zurücksetzen.
Ja, ich auch.
Du auch, obwohl du Erster bist?
Ja, safe. Weil das ist wirklich das Geilste. Ich will jetzt nicht sagen, das Geilste am Kickbase-Zocken, weil so Live-Matchday und so ist schon Wahnsinn. Aber mit das Geilste ist es, am Anfang des Jahres entweder komplett ohne Team zu starten und so richtig rumzuspinnen, wie du dir dein Team baust und wen kannst du dir leisten und wo willst du irgendwelche Spieler stacken und zusammenholen und was weiß ich. Und da irgendwie drauf zu schwitzen, dein Team zusammenzukriegen. Oder auch geil, am Anfang zu sehen, welches Team du zugelost kriegst. Also diese 30 bis 40 Sekunden mit der Animation deiner ersten Spieler, das, also ich kann mich jetzt noch dran erinnern, wo und wie wir das am Anfang des Jahres gemacht haben, wo wir abends in München im Biergarten saßen. Das weiß ich jetzt noch genau, wo wir die zweite Liga gestartet haben.
Ja, ist immer wieder Gänse. Also das ist wirklich geil, ey. Auch, obwohl man natürlich keine Punkte bekommt, aber trotzdem, du denkst, in diesen 10, 20 Sekunden,
ja,
entscheidet sich quasi auch schon so, in welchen Tabellenregion du wahrscheinlich daheim bist.
In den 10, 20 Sekunden entscheidet sich, wie viel du dieses Jahr überhaupt glücklich sein kannst oder ob sich jetzt schon alles verbaut für dein
Privatleben. Und weißt du, was in meinem Kopf immer ist? In diesen 10 bis 20 Sekunden entscheidet sich, wie viel Arbeit du noch reinstecken musst
bis zum ersten Spieltag. Ja, zum Beispiel habe ich Anfang des Jahres in der Office League, haben wir ja auch zugelost, erinnere ich mich richtig, ne? Ja, doch, richtig. Hatten wir auch Starter-Teams. Und ich habe, glaube ich, am Anfang des Jahres direkt Kusunu bekommen. Mittlerweile habe ich den abgegeben, um, ich glaube, damals einen Bayern-Spieler finanzieren zu können. Ist blöd gelaufen jetzt im Endeffekt. Aber den habe ich am Anfang dazu gelost bekommen. Und ich glaube, der war so bei, boah, lass mich nicht lügen, 5, 6 Millionen ungefähr, marktwerttechnisch. Und das war so einer, wo ich dachte, ey, also am Anfang war sowieso klar, dass er spielt, weil ich meine, irgendwie Andrich kam noch aus einer Verletzung oder war eh noch gesperrt. Nee, Tar, auf jeden oder? Fall,
war nicht Tar
oder Tar. Es war auf jeden Fall noch klar, dass ein Tabsoba einfach aufgrund des personellen Engpasses spielen muss. So, wenn man da viel auf Leverkusen gesetzt hat, dann war schon klar, ey, da hast du einen 5-6 Millionen Starter. Der macht dir so viel Budget einfach für die anderen Positionen frei. Das ist so wertvoll am Anfang. Also ich weiß genau, was du meinst mit, in dem Moment realisierst du schon, wie viel Arbeit du noch reinstecken musst oder halt nicht.
Ja, ich glaube, Incapié war nicht ready.
Ja, oder ja, irgendwie ja. Sowas.
Ja. Gut. Mensch, ich freue mich schon drauf. Ich freue mich wirklich drauf, bis es losgeht. Und man hoffentlich, das muss man auch sagen, Kracher kriegst du selten zugelost. Also die Chance, dass du einen Kimmich oder einen Sané in dein Starterteam bekommst, ist fast bei null und ist wahrscheinlich in allen, jedem 5000. Fall mal, hast du so einen 40 Millionen Plus Spieler mit dabei.
Yes. Lufthoheit.
Lufthoheit. Behrens vor Hofmann vor Aaron Seidel, der gestartet hat. War auch interessant. Passmaschine haben wir Chaka, der Back-to-Back-to-Back das Ding gewinnt, wenn ich mich richtig entsinne. Letzte Woche auf jeden Fall auch gewonnen. Vor Lienhardt und Masraoui. Lienhardt auch auffällig. Also klar, Freiburg auch mit viel Ballbesitz gegen Darmstadt. Aber Lienhardt da auffällig auch mehr im Spielaufbau beteiligt als Ginter. Fand ich interessant. Ginter hat mit der Vorlage noch ordentlich Kickbase gepunktet. Und Kreativzentrum, das die letzte Kategorie, da haben wir den Kollegen Mio mit ordentlicher Aktion von einem Füllkrug und einem Leroy Sané. Füllkrug auch?
Kreativzentrum Füllkrug ist ja auch krass.
Ey, der hat einmal, glaube ich, Pass des Todes drin, zweimal Großchance kreiert und den Live-Matchday liest sich nicht wie ein Live-Matchday für Niklas Füllkrug. Der hat wirklich einen soliden, also solide Ruhe gepunktet. Untypisch.
Ja, sehr untypisch. Ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, dass das wird nachhaltigen Einfluss haben. Vor allem, aber da kommen wir dann jetzt gleich drauf, können wir vielleicht schon so ein bisschen überleiten.
Lass anfangen.
Dann lass anfangen hier mit genauer hingeschaut. Zweite Reihe ja heute als Thema. Und vielleicht, ich meine, das haben wir gar nicht als explizites Unterthema jetzt sozusagen mit drin, weil wir das eigentlich letzte und vorletzte Woche auch schon besprochen hatten. Dortmund, ich würde mich jetzt nicht blenden lassen, dass beispielsweise ein Füllkrug so krass gepunktet hat am Wochenende. Dass ein Bino Gittens, also klar für das Geld, was der kostet, Bino Gittens absolut mitnehmen jetzt. Also der hat auf jeden Fall durch das Wochenende ordentlich Credits gesammelt. Aber mit dem Programm, was jetzt zunächst kommt, ich muss mal gerade schauen.
Soll ich vorlesen? Dass ich
genau, ja, sonst liest du mal vor.
Mailand, Leverkusen, Stuttgart, Leipzig, Paris Saint-Germain und dann Hose auf, Leute. Augsburg, Mainz, Darmstadt, Köln, Bochum, Heidenheim.
Eieieiei! Also ich glaube, Augsburg, Mainz sind dann noch die letzten Hinrundenspiele. Aber mit dem Programm und mit den englischen Wochen gegen Stuttgart im Pokal, gegen Milan und Paris in der Champions League und dazwischen in der Liga die Spiele gegen Leverkusen und Stuttgart war es jetzt, glaube ich, nee, Leverkusen und Leipzig. Also, wenn es ganz, ganz gut läuft, dann können da auch ordentliche Punkte die nächsten Wochen drin sein. Aber ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, wenn ihr jetzt wirklich, also einen Niklas Füllkrug würde ich umgehen, wenn ich einen, weiß nicht, wenn ich einen Lukas Höhler zum Beispiel für das Freiburger Programm die nächsten Wochen kriegen könnte, würde ich den lieber haben wollen als einen Füllkrug.
Ja, und vor allem gibt es bestimmt ein paar da draußen, die sagen, oh, Dortmund hat eine Chance gegen Leverkusen. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, keine Chance. Keine Chance. Und ich habe eine Statistik für euch. Seit 1500 Tagen, überlegt mal, das sind fucking viele Jahre einfach, hat Dortmund nicht mehr gegen den Tabellenführer gewonnen.
Ja, und es lag nicht daran, dass sie oft Tabellenführer waren.
Richtig.
Ja, nee, also ich glaube auch Leverkusen so, allein was das Spiel, ich habe mittlerweile bei einem Matchup Leverkusen gegen Dortmund, habe ich eigentlich ähnliche Gefühle, wie ich vor einem Spiel Bayern gegen Dortmund habe. Und da erinnere ich mich noch, dass wir dieses Jahr auch drüber geredet haben, so, oh, ist das nicht spannend wie nie und hin und wieder, und hin und her. Und wir haben aber beide gesagt, ey, am Ende des Tages ist Bayern da, wenn's drauf ankommt. Und das war gar nichts aus Dortmunder Sicht. Und ich, Als Dortmunder, wissen wir ja alle, tut ein bisschen weh, aber ich hatte ja auch vor ein, zwei Wochen hier schon gesagt, ich würde behaupten, sowohl gegen Leverkusen als auch gegen Leipzig, wo vielleicht der Heimvorteil noch ein Faktor Richtung Dortmund sein kann, aber du bist zumindest in beiden Spielen nicht der Favorit.
Ja, trotzdem müssen wir jetzt ein bisschen auf die Personallage eingehen bei den Dortmundern. Zu Leverkusen kommen wir gleich. Leverkusen spielt übrigens in Häcken, das ist in Schweden. Da ist auf jeden Fall die Forts, also entweder in Mailand. Boah, toughes Spiel, Alter. Digga, da musst du grinden bis zum geht nicht mehr. Oder in Häcken, wo wahrscheinlich 6 Spieler rotieren werden. Vorzeichen auch da pro Leverkusen. Trotzdem müssen wir noch bei Dortmund mal über die Personallage reden. Generell, wenn sie bei ihnen reinrotiert gegen Ex-Verein, war irgendwo auch erwartbar. Wir haben die Chancen eher bei einem Süle gesehen. Trotzdem Süle komplett auf der Bank gehockt. Wenn sie bei ihnen in der Startelf und hat die Sache auch gut gemacht, meines Erachtens. Bench, zweite Reihe, zu der eigentlich der Benze bei ihnen zählen könnte auch noch. Welche Spieler würdest du hast jetzt Jamie Bynoe-Gittens gesagt, einkaufen, würdest du noch eventuell in die Startelf rotieren sehen oder hat sich irgendjemand durch das 4-2 festgespielt? Schmeiß einfach mal in den Raum, Marco Reus.
Ja, Marco Reus sollte, denke ich, erstmal gesetzt sein. Ist halt auch jemand, also ich fand ihn jetzt auch nicht wieder nicht irgendwie übertrieben auffällig oder so am Wochenende. Aber ich bin der Meinung, durch die Leistung, die er teilweise dieses Jahr schon geliefert hat, hat er sich so ein bisschen wieder das Standing erarbeitet, der Spieler sein zu können, der den Unterschied macht. So. Und mit der Routine, die er hat und dadurch, dass er im Zweifel genau dieser Spieler sein kann, glaube ich schon, dass er sehr, sehr gute Karten hat. Ich würde auch einfach mal der Vollständigkeit halber sagen, denn Niklas Füllkrug ist erstmal wieder safe. Auch da flammten ja so ein bisschen die Diskussionen auf, ne, ob Moukoko mal die Chance bekommt. wie es da aussehen könnte, ob ein Füllkrug vielleicht auch einfach noch nicht ready ist nach den Länderspielen, hat jetzt ein Spiel geliefert, was auf jeden Fall erstmal ein Ausrufezeichen hinter seinen Startelfplatz gesetzt hat, glaube ich. Genauso wie Beino Gittens. Und ich denke, also ich würde fast diese Diskussion einfach mit diesem Argument, was wir eben schon genannt haben, dass du eigentlich in den nächsten zwei Bundesliga-Wochen nie der Favorit bist, plus diese internationale Belastung hast, wo halt auch das Ding ist, dass es für mich dadurch, dass das wirklich schwere und entscheidende internationale Spiele sind, genauso aber auch in der Liga, dass halt absolut nicht abzusehen ist, dass man sagen könnte, ey, okay, da, wie beispielsweise Leverkusen in Hecken, läufst du mal nicht mit A11 auf und kriegen der und der eine Pause oder. Ich glaube, dass echt versucht wird, den Spagat zu schaffen, in beiden Wettbewerben auf jeden Fall mit vollem Personal da aufzulaufen und die bestmögliche Elf zu stellen. Und deswegen hätte ich gesagt, für die nächsten Wochen sehe ich einen Schlotterbeck, den du immer aufstellen kannst, wahrscheinlich einen Hummels, so wie es aussieht, den du immer aufstellen kannst, Kobel sowieso. Ich sehe auch, dass ein Can als Kapitän jetzt genau, dass da genau das passiert ist, was wir gesagt haben, so einfach durch sein Kapitänsamt wird er erstmal wieder safe sein. Es gibt so diese 3, 4, 5 Spieler und ansonsten finde ich keinen interessant. Man hätte jetzt noch zum Beispiel einen Reiner nennen können, wo ich sage, da hat mich persönlich überrascht die letzten Wochen, wie oft er früh eingewechselt wurde oder sogar gestartet ist, dafür, dass er sich aus meiner Sicht vorher jetzt nicht so krass aufgedrängt hat. Aber jetzt mal Szenario, der startet dann halt nächste Woche in der Bundesliga. Willst du den dann, warte, gegen wen war jetzt nächstes Spiel nochmal? Gegen Leverkusen direkt, ne? In Leverkusen. Willst du einen Reiner in der Startelf in Leverkusen aufstellen? Also das sehe ich halt einfach also nicht. Also
doppeldeutig nein. Weder ein Kickbase noch als ein Terzic eigentlich.
Ja, ja, so. Aber ne, deswegen, das wäre so mein Fazit. Die 3, 4 Dauerbrenner, die kannst du genauso wie sonst auch in diesen Spielen stellen, weil auch ein Schlotterbeck gegen Leverkusen wahrscheinlich seine 70-80 macht. Aber darüber hinaus würde ich von allem die Finger lassen.
Ja, also für mich sind auch die zwei größten Verlierer eigentlich vor allem an diesem Wochenende A, Niklas Füllkrug. Du hast, nicht Niklas, sorry. Gewinner. Niklas Süle, sorry.
Ah, Verlierer.
Oha, Digga. Nee, Niklas Süle, weil du gedacht hast, okay, ey, der könnte es vielleicht wirklich, wenn der spielt, eigentlich auch ein richtig geiler Kickbase-Punkter. Ich glaube, da sind einige Millionen zugrunde gegangen. Wäre für mich jetzt ein ganz klarer Call, ey, Benzemaini hat sich schlecht gemacht. Ich sehe Benzemaini erstmal in der Startelf auf links, sehe Süle aus Kickbase-Sicht momentan klar Verkaufskandidat und auch Daniel Mahlen. Daniel Mahlen, du siehst das Programm und du siehst die Konkurrenz, die auf einmal punktet. Ey, Daniel Mahlen momentan, da hätte ich lieber einen, der für 15 Millionen in der Startelf steht bei einem anderen Verein.
Ja, mal ein sehr guter Punkt und da würde ich auch direkt Adeyemi noch zusätzlich mit reingeben. Jetzt zwar gesundheitlich pausiert, aber sehe ich auch nicht, dass der kurzfristig da jetzt irgendwie wieder Anschluss findet in der ersten Elf.
Ey, auch scary, wie cheap Adeyemi inzwischen ist. 17 Mio. Der war mal bei 35 plus vor der Saison.
Ja, das ist hart. Einfach halbiert.
Ja, aber ich bin überzeugt davon, es gibt Manager da draußen, ach, Daniel Mahlen bei 21 inzwischen. Also es gibt Manager da draußen, die den bestimmt durchgezogen haben, weil sie gesagt haben, kann nicht sein, dass Adeyemi und Mahlen auf einmal nicht mehr in der Startelf stehen.
Ja, aber Mahlen habe ich mich auch erst in der letzten Länderspielpause von getrennt. Also ich meine, der war ja auch lange trotzdem immer noch Starter, aber da war es auch immer schlechte Punkte, mal nicht gestartet, mal gestartet. Und ich bin lange der Meinung gewesen und ich bin auch immer noch der Meinung, jetzt wirklich ganzer Kader, sagen wir mal, in Normalform, dann ist ein Mahlen auf jeden Fall auf den Flügeln erste Wahl aus meiner Sicht. Aber
ich fand ihn auch jetzt
die Einsicht hat bei mir schon lange gebraucht.
Ich fand ihn auch jetzt eigentlich gut. Er hat auch die Kiste gemacht und hat auch einige gute Aktionen gehabt. So, ich dachte, also eigentlich hat er ein gutes Spiel gemacht. Eigentlich könnte der auch zurück in die Startelf rotieren. Trotzdem, du bist dir nicht sicher, ob er in die Startelf rotiert. Und die Gegner, die jetzt anfallen, also
ja, machst du nicht.
Szenario, also klar, Mahlen hältst du in deinem Team, wenn es keine Alternativen gibt. Auch nur, wenn du denkst, ah ja, okay, 15, 16, 17er Spieltag, da gibt es richtig geile Gegner, dann wird halt gepunktet mit ihm. Ja, sonst.
Das wird auch die Herausforderung sein. Also das können wir auch an der Stelle schon mal mitgeben. Du hast es ja eben schon gesagt, jetzt nochmal. So, die letzten zwei Hinrundenspieltage und dann auch Richtung Rückrunde, je nachdem, ob ihr resettet oder nicht, müsst ihr das natürlich auch im Blick haben. Es könnte Sinn machen, einen Mahlen oder so vielleicht auch einfach vor der Leipzig-Partie schon mitzunehmen. Dann musst du halt einmal riskieren, dass er vielleicht nur von der Bank kommt und -8 Punkte macht so oder dass du einen Lückenfüller noch aufstellen musst, weil du keine Patte mehr hast. Aber für die Spiele danach dann, Augsburg-Mainz, das kann sich halt nochmal richtig lohnen vor dem Winter, ne?
Ey, ich sag dir, in Ligen, wo Geld keine Rolle mehr spielt, ne? Es gibt einen Doppel-Mein-Besitz bei euch in der Liga. Ihr habt Geld zu viel, packt ihn als 12 Mann auf die Bank. So 20 Mio, ja, ist vielleicht nicht für jeden stemmbar. Aber ich sag dir, der Doppel-Mein-Besitzer, der vielleicht nicht das beste Jahr hat und nicht die meiste Kohle gemacht hat bei euch in der Liga, ist vielleicht froh, wenn ihr 25 Mio für den bezahlt.
Ja, das kann sein.
Gut, bei Dortmund ist es schwer. Also ihr merkt schon auch in unserer Diskussion über die Dortmunder viel, viel Negativität drin, auch primär aufgrund des Programms. Kommen wir mal zu den Bayern. Die Bayern spielen daheim gegen Kopenhagen und sind eh schon durch in der Champions League. So kein wichtiges Spiel, kann gut sein, dass da eventuell einiges rotiert wird. Aus Manager-Sicht, wir können ja gerne mal die Bayern-Startelf durchgehen, ist erstmal, gab keinen Wechsel. Also ich glaube, und das hoffe ich, da ist auch viel Hoffnung dabei, das wird nicht mehr passieren.
Nee, denke ich auch nicht. Also ich meine, da kam ja auch direkt dieses Statement von Tuchel nach dem Spiel, so ja, ich habe irgendwie keinen richtigen Einfall gehabt und es lief und eigentlich wollte ich da jetzt nichts groß dran rütteln. Aber alleine dadurch, dass man weiß, was für ein Perfektionist Tuchel ist, und ich erinnere mich an unsere Diskussion, wo die in Dortmund da alles dem Erdboden gleich gemacht haben und trotzdem dann auch mit dem vierten Offiziellen diskutiert wurde, ob das jetzt ein Einwurf war oder nicht. Denn Tuchel hat das vielleicht einmal alle fünf Schaltjahre, einmal alle 20 Jahre insgesamt, hat der 90 Minuten, in denen er keinen Einfall hat, was besser laufen kann. Also da wird wieder gewechselt werden die nächsten Wochen.
Ja, ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen am Freitagabend?
Ja, in Teilen, also größtenteils, ja.
Hattest du auch das Gefühl, weil ich hatte irgendwie schon so ein Gefühl, so ab der 60., 70., ich habe mit einem Kumpel zusammengeguckt, ich habe schon gesagt so, ey Digga, der macht keinen Anschein zu wechseln. So momentan. Ich hatte so schon so ein Gefühl, so, ey, aber auch ich hatte so ein Gefühl, weil es ist auch so ein bisschen, die Kickbase-Manager denken dann, war ja so klar, dass er mein Spiel nicht reinbringt. So. Und ja. Der Kollege wusste auch, dass ich Gnabry und Müller-Besitzer bin und hat mir auch schon gesagt, ey, safe bringt er den nicht rein, Alter. So wie du es halt machst. So. Eigentlich glaubst du, wenn ich wetten müsste, würde ich wetten, dass er noch wechselt. Aber du sagst deinem Kollegen ja trotzdem so, ey, safe bringt er den nicht rein, das soll ein Spacken, Alter, ja. Der bringt die safe nicht rein. Und genauso war es dann auch und es war ja noch nicht mal so, dass es so krass gelohnt hat für die auf dem Platz waren, weil es gar nicht mehr so krasse Punktexplosionen kam.
Nee,
aber irgendwo konnte ich es verstehen. Ja, sorry.
Ja, aber ich glaube, also so von diesem Gefühl, was du meinst, ich glaube, das war bei dir dann echt die Angst eher, weil das kenne ich auch, dass man dann so, wenn ich jetzt da zum Beispiel Gnabry-Besitzer gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch ab der 50. Minute da gesessen, die ganze Zeit die Außenlinie beobachtet und irgendwie dann gedacht so, ey, warum macht der nichts und keine Ahnung was.
Vor allem auch da, kurze Beobachtung, Gnabry hat es noch nicht mal warm gemacht. Der war noch nicht mal bei den Warmmachleuten.
Das ist halt hart. Ja, das ist dann noch mal härter. Aber ich glaube, es war eher die Angst bei dir, aber kann natürlich sein, so dass da auch viele schon die Beobachtung früh gemacht hatten. Aber ich habe mich halt vor allem deswegen gewundert, weil ich dachte, also selbst wenn das Spiel gut läuft und du denkst ja, okay, es ist eigentlich eine Frage der Zeit, so, ne? Wenn du gegen Köln, die halt unterwegs sind, wie sie unterwegs sind dieses Jahr in der Liga, nach 70, 80 Minuten immer noch nur 1-0 führst, so, dann ist es mir doch egal, wie gut ich gerade spiele, bei der Qualität, die ich auf der Bank habe, also, wo ich weiß, wie ein Tell dieses Jahr funktioniert, wo ich weiß, dass ich da Gnabry und Co. noch rumrennen habe, da wechsle ich doch auch einfach vielleicht noch mal so des Wechsels willen, weißt du? Einfach, damit ich noch mal einen auf dem Platz habe, der irgendwie das Gefühl hat, sich beweisen zu müssen, der noch mal frische Beine hat, wo irgendwie anderen noch mal denken, oh, jetzt fängt er an zu wechseln, so nach dem Motto, jetzt vielleicht doch dann noch mal die letzten Prozente rauskitzeln und so. Also so einfach fürs Signal, so hätte ich doch allein schon gewechselt, oder?
Ja, ey, und weißt du, was der böse Janni in mir gedacht hat, so zu 85., 90., habe ich gedacht, ey,
Tuchel. Der Tuchel, der kennt meine Aufstellung.
Nee, weißt du, was ich mir gedacht habe, so ey, ich hoffe, jemand verletzt sich. Ich hoffe, jemand verletzt sich so richtig unnötig in der 90., dass Tuchel sagt, ja, fuck, das geht auf meine Kappe, weil ich nicht gewechselt habe. So pisst war ich an dem Freitagabend schon. Und jetzt, hart. Also jetzt mit Abstand, so, also ja, jetzt mal ehrlich, so, ich wünsche ja keine was Schlechtes, keine Verletzung, aber so weit habe ich gedacht, weil ich dachte, ey, Tuchel, du bist, also ich war wirklich sauer auf Tuchel, weil es ja einfach, aber, also im Endeffekt ist ja nichts, was ich beeinflussen kann, aber trotzdem war ich einfach pisst auf ihn und habe gedacht, ey, Digga, wegen dem, so denkt man ja dann, wenn man es nicht läuft, wegen dem mache ich jetzt keine Kickbase-Punkte.
Ja, verstehe ich komplett, fühle ich. Aber ja, dann vielleicht nochmal zurück zum grundsätzlichen
Punkt, zum Personal, den wir
machen wollen. Zweite Reihe. Also, gegen Kopenhagen, du hast gesagt, Bayern ist schon durch. Pokal haben sie nicht mehr, die Rotation dann in der nächsten Woche. Sprich, es ist jetzt wirklich das Champions-League-Spiel, dann erstmal zwei Bundesliga-Spieltage. Ich glaube,
Frankfurt und dann United Champions League. Und dann hast du noch Stuttgart, was wir vorhin schon gesprochen haben, und Wolfsburg als Jahresabschluss.
Ja, also ist ein Programm, glaube ich, wo ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ey, Stuttgart würde ich mal als Ausnahme sehen, weil das ist ein Spiel, natürlich stellst du die Bayern gegen alle auf, Bayern stellst du auch gegen Leverkusen auf, aber das ist jetzt kein Spiel, wo ich eigentlich wie vor Köln jetzt reingehe und sage, ey, da muss 1700 aufwärts irgendwas kommen. Aber das Programm demnächst plus die fehlende Pokalbelastung und so würde mir eigentlich suggerieren, in der Liga wird mit der Elf bis zum Winter gespielt, die wir als A-Elf sehen. Also eine Choupo-Moting würde ich da jetzt ausklammern. Man könnte vielleicht mal über Außenverteidigerrollen sprechen, ne? Was jetzt vielleicht auch mit dem Guerrero dann über die nächsten Tage noch ist. Weil ich glaube, da ist Tuchel bekanntermaßen ja auch ein Fan von, dass dann vielleicht nochmal ein Masraoui auf rechts, Guerrero auf links geht oder so, oder Guerrero sogar eine Option fürs Zentrum ist. Aber die Innenverteidiger werden so bis zum Winter durchspielen, ein Kane wird so bis zum Winter durchspielen, ein Sané wird keine Pause mehr brauchen bis zum Winter ohne die Rotation, ein Coman genauso wenig, der jetzt auch am Wochenende wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Also da wäre ich mir sehr, sehr sicher mit der ersten Elf auf diesen Positionen. Da wäre ich mir relativ sicher, dass ich jetzt einem Gnabry auch nicht mehr als vielleicht noch einen Startelf-Einsatz in der Liga zutrauen würde, was natürlich nichts daran ändert, dass wir nach wie vor sagen, ey, wenn du Joker stellst, dann halt die Bayern, wenn du die Gelegenheit dazu hast.
Ja, trotzdem rechtfertigt es ja auf keinen Fall den momentanen Marktwert. Also je nach Liga lohnt es sich auf jeden Fall da auch noch einen Gnabry-Verkauf sogar. Weil ich gebe dir komplett recht, also über Choupo, lass uns doch gerne mal über diese Position reden, die du angesprochen hast, weil das ist ja das, was wahrscheinlich auch die Leute draußen interessiert. Ja. Guerrero, Davies, Müller wären so für mich die drei, die diskutabel wären, weil auch am realistischen, also Tell brauchen wir nicht heute diskutieren, der bleibt, glaube ich, Joker die Hinrunde über. Kann gut sein, dass er jetzt gegen Kopenhagen vielleicht mal einen Startelf-Einsatz bekommt, aber in der Liga unwahrscheinlich. Duell Linksverteidiger oder generell Außenverteidiger. Wir haben Leimer, wir haben Masraoui. Siehst du auch, so wie ich, Kimmich-Goretzka als Doppelsechs gesetzt?
Ja, im Moment sehe ich Kimmich-Goretzka gesetzt wieder.
Bedeutet, wir müssen diskutieren über Leimer, Masraoui, Guerrero und Alphonso Davies.
Davies, ja. Und wenn ich jetzt einfach mal eine Reihenfolge machen müsste, angenommen, denn Guerrero ist zum nächsten Bundesliga-Wochenende wirklich spielfit.
Ey, der ist heute im Training, voll Mannschaftstraining habe ich gelesen heute Morgen.
Okay, dann gehen wir davon aus, dass der hundertprozentig fit ist. Dann würde ich behaupten, für nächste Woche wäre meine Reihenfolge an Startelf-Wahrscheinlichkeit Masraoui auf der 1, Davies auf der 2, Guerrero auf der 3, Leimer auf der 4.
Warum Leimer auf der 4?
Guerrero auf der 4, Leimer auf der 3. Fürs kommende Wochenende. Danach das Wochenende würde ich sogar einen Guerrero wahrscheinlicher als einen Leimer in der Startelf sehen.
Ja, aber du kannst ja nicht. Also für mich ist Alphonso Davies der sichergesetzteste am nächsten Spieltag gegen Union.
Okay, für mich Masraoui, aber gehe ich mit. Siehst du dann Leimer eher als Masraoui?
Nee, ist für mich ein komplett offenes Duell. Also wirklich 50-50 okay, würde ich behaupten, weil du halt auch jetzt Leimer gegen Köln komplett recht gespielt hast. Und Masraoui, der macht es auch gut, ja. Und gegen Union machst du wahrscheinlich mit beiden aus Kickbase nichts falsch. Kickbase punktetechnisch wäre Masraoui noch geiler. Ich kann mir gut vorstellen, 200 Balken gegen Union, rohpunktetechnisch. Ja. Aber wer da in der Aufstellung, wenn er in der Startelf steht, ist für mich wirklich ein 50-50-Ding. Und Guerrero sehe ich nicht in der Startelf nächsten zwei Wochen.
Nee, deswegen hatte ich mich ja gerade nochmal korrigiert. Ah, okay, Guerrero auf der 4 jetzt noch am Anfang. Da hatte ich Leimer ja nochmal vorgesetzt. Aber ich glaube, die Spiele gegen, also du bist in beiden Spielen klarer Favorit gegen Union und Frankfurt und gerade gegen Union, ey, die werden tief stehen. Die haben jetzt keine, also ich rechne jetzt mal nicht mit einem Hollerbach auf der Außenbahn da in der Startelf. Und ansonsten haben die für mich, mit Ausnahme von einem Becker, der aber sehr zentral ja in der Regel spielt, keinen richtigen Konterspieler über die Außenbahn, wo du sagst, ey, da müsstest du, ne, so Stichwort defensive Disziplin, Konrad Leimer irgendwie so entgegenwirken. Und ich glaube, in einem Masraoui liegt so ein Spiel gegen Union, wo du viel das Spiel bestimmen musst, wo du vielleicht auch mal im letzten Drittel einen kreativen Moment von deinem Außenverteidiger brauchst, wo du Zug zum Tor brauchst, sehe ich halt einen Masraoui nicht nur Kickbase-Punkte technisch, sondern auch einfach realtaktisch deutlich geeigneter für so ein Spiel. Und deswegen würde ich damit gehen. Also für mich 95% Startelf nächste Woche, Davies, Masraoui.
Strong. Also 95% für Davies sehe ich, Masraoui, Leimer ist für mich eine engere Kiste. Weil ich halt auch sehe, also ich sehe dieses spielerische Argument, ich sehe aber auch die Körperlichkeit von einem Leimer, die du auch gegen Union und vor allem gegen, also bei Frankfurt sehe ich sogar Leimer wahrscheinlicher als Masraoui. Bei Union gebe ich dir recht, Spielanteile, du brauchst da eventuell jemanden, der auch mal kreative Ideen ins Offensivspiel bringt. Aber Körperlichkeit, die du, also gegen Frankfurt auf jeden Fall und gegen Union ja eventuell auch brauchst, finde ich Leimer over Masraoui.
Ja, das auf jeden Fall. Also physisch ist Leimer deutlich stärker. Dann können wir auf jeden Fall mitnehmen. Davies sehen wir safe nächste Woche wieder.
Ja.
Masraoui, Leimer, vielleicht, wenn wir mal das Mittel aus uns beiden nehmen, sehen wir leichte Upside bei Masraoui vielleicht. und einen Guerrero erwarten wir noch nicht in der Startelf. Du sagst sogar die nächsten 2 Wochen, also denkst du, wenn er ab heute voll im Training ist, trotzdem in 14 Tagen noch keine Option?
Ja, weil halt, also außer es ist eine komplett schlechte Leistung gegen Union oder gegen Kopenhagen werden sie auseinandergenommen, aber ich sehe halt Alphonso Davies, der dann im Saft steht. Die haben keinen DFB-Pokal, das hast du auch schon gesagt. Die können die ganze Woche chillen und dann Frankfurt mit einem vollen Tank facen. Und voller Tank, beste Elf ist momentan kein Guerrero, obwohl Tuchel von ihm sehr viel hält. Und, das muss man auch sagen, es ist möglich, dass er Startelf steht. So, es ist möglich. Und wenn er in der Startelf steht, deswegen, ich will auf keinen Fall Grund sein, oder unsere Diskussion soll auf keinen Fall Grund sein dafür, dass du Guerrero-Besitzer den jetzt verkaufst. Weil.
Nee.
Genau, weil den Schuh will ich mir nicht anziehen. Weil, wenn er in der Startelf steht, gegen Frankfurt oder gegen Union, dann hast du dann 52-Punkte-Spieler.
Ja, und vor allem Guerrero auch, also obwohl kein Stürmer, obwohl kein Außenbahnspieler mit krankem Scorer-Potenzial, wahrscheinlich Top 10 Joker Bundesliga, wenn er eine halbe Stunde bekommt.
Ja.
Deswegen den Guerrero, also ich habe ihn in einer Liga, wo ich glaube, so klassische Situation im Moment ist, nicht mehr viel auf dem Markt, du kannst nicht mehr viel hin und her schieben, du musst vielleicht auch mal das Risiko auf ein, zwei Positionen gehen, dass du einen aufstellst, wo du sagst, ja okay, da kann es mal krachen, wenn ich Glück habe, oder man nimmt halt einen Nuller oder 20, 25 mit. Und in der Liga, vielleicht sogar schon jetzt am Wochenende, aber spätestens ab dem Wochenende danach, werde ich, glaube ich, einen Guerrero einfach riskieren.
Finde ich geil, Bench. Und ist auch wichtig so, weil Guerrero ist wahrscheinlich der Spieler der Liga, wo ich die beste Laune hätte, wenn er gar nicht in der Startelf steht, weil ich weiß, der kommt rein und kann ihn auf seinen grünen Balken machen in 20 Minuten.
Ja, und jetzt letzte Position, die du noch genannt hattest, Müller, Choupo, 10er-Position generell. Was siehst du da?
Choupo.
Wieder?
Es hat so gut geklappt. Also ich weiß nicht, was, je nachdem, was gegen Kopenhagen passiert, aber es hat so gut geklappt. Choupo hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er nochmal ran darf gegen Union.
Boah, ist das krass, ey. Da hätte keiner mit gerechnet.
Nee, aber nach dem Spiel gegen Köln,
wenn du
90 Minuten lang als Tuchel nicht daran glaubst, dass irgendein anderer Spieler das besser machen könnte als Choupo, selbst wenn er in einem leeren Tank, warum solltest du dann nicht gegen Kopenhagen und eventuell gegen Union
ihn
auch nochmal bringen? Weil Musiala heute nicht im Teamtraining gewesen.
Ja,
also der
ist gut. Also wenn Musiala heute nicht trainiert hat, genau, dann ist der schon mal raus fürs Wochenende, würde ich behaupten. Dann ist echt die Situation einfach Choupo oder Müller. Vielleicht will ich es einfach nicht wahrhaben, aber es macht schon Sinn, so deine Argumentation. Also Choupo-Besitzer, vielleicht war es keine Eintagspflege, auf jeden Fall mal halten die Woche. Und wenn er irgendwo noch auf dem Markt gespielt wird, lohnt sich vielleicht sogar, also ich meine, bei Choupo reden wir über einen Marktwert von, Moment, war übrigens der zweitschlechteste Punkter nach Ulreich, aber der hat natürlich auch 100%-ige vergeben, also da war schon sehr hohes Potenzial da. 8,3 Millionen Marktwert, also wenn ihr daran glaubt, dass er kommende Woche nochmal startet und angenommen, er macht es dann gut gegen Union, dann werden da auch auf jeden Fall nochmal mindestens 2 bis 3 Joker-Einsätze dazukommen hinterher. Dann macht es vielleicht sogar Sinn, da mal einfach die 15 Millionen rauszuknallen, wenn ihr eh keine Leute mehr auf dem Markt habt.
Dieser eine Spieler, es gibt immer so einen Spieler in der Saison, wo man dann, oder so einen Zeitpunkt, gerade so, wenn die Liga zurückgesetzt wird, es gibt so einen Zeitpunkt jede Kickbase-Saison, wenn es auch nur eine Halbserie bei euch sein sollte, wo du einfach sagst, fick aufs Geld. So,
ja,
Choupo ist auf dem Markt, ich will den, ich habe keinen Bock, dass jemand anders bekommt. Ich mache da jetzt mal 20 Minuten drauf, komm, und dann gibt es die Kommentare drunter, wo die Liga sagt, Digga, du hast Geld rausgehauen. Ist mir scheißegal, ignorierst du weg und dann punktest du mit denen am Wochenende.
Ja, und vielleicht ist es der Choupo dieses Jahr.
Ja. Ist das so ein typischer Spieler eigentlich, oder? Also Choupo ist für mich der typische, wenn du dann mal so ein Overpay rauslässt.
Ja,
ich glaube, wirklich. Alle können relaten.
Ja, komplett. Okay, aber dann haben wir die Bayern, glaube ich, damit durch, oder?
Ja, und Leverkusen haben wir, glaube ich, auch schon durch, weil wir gesagt haben, Leverkusen wird rausrotieren und zurückrotieren in der Liga.
Ja, aber da habe ich trotzdem noch eine Frage für dich. Also ich glaube, wir brauchen fast nichts diskutieren. So, ne? Du hast gesagt, mit Hecken und also Euroleague gegen Hecken, da wird es wahrscheinlich wieder ein Spiel sein. Da darf ein Adli ran, da darf vielleicht mal ein Logic vorne dran ran, da darf vielleicht mal ein Stanisic. Aber was passiert jetzt mit Andrich Hinkapier? Weil also es wird ja schon was gewesen sein in Folge der Reisen, Länderspielpause, vielleicht noch nicht ganz fit und so bei Tar und Tabsoba. Aber eigentlich ist ja jeder davon ausgegangen, dass sich Alonso jetzt die Rotation so bauen wird, dass in der Liga jetzt mit Top 11 gespielt wird, gegen Hecken rotiert wird, dann wieder zurück, jeder steht im Saft und du machst so weiter. Meine Annahme wäre auch, du spielst sogar in der Euroleague jetzt. Im Zweifel, wenn Tar und Tabsoba aber immer noch die letzten Prozent fehlen, spielst du einfach nochmal Hinkapier Andrich, gehst dann am Wochenende wieder mit voller Hütte gegen Dortmund rein und ich würde Tabsoba und Tar auf jeden Fall am Wochenende sehen, oder?
Ja.
Okay, gut.
Okay, Gut, dass wir drüber gesprochen haben. War das die Diskussion? Ja, genau, das war die Diskussion. Bei Wolfsburg, wir haben überlegt, ob wir generell, also Freiburg, Frankfurt spielen auch international. Wäre was, wo Freiburg inzwischen relativ wenig Varianten hat, groß zu rotieren. Also klar, Viererkette, Dreierkette ist eine Variante, wo rotiert werden könnte, aber generell die Personalien, wenn du bedenkst, dass auf der Bank, also wer hat nicht gespielt am Wochenende? Kenneth Schmidt, Rüdlin, Bauer und Johanneshorn. Kennt ihr die Leute? Ohne ins Nahe zu treten? Nee. Also da wird nicht so viel rotiert. Also Gulde ist ein Rotationskandidat für einen Offensiven. Cedilla, Kübler haben wir jetzt auch gesehen, dass er länger raus ist. Also da ist die Rotation begrenzt möglich nach dem Spiel gegen Olympiakos. Und bei Frankfurt, die auch gegen ein griechisches, gegen PAOK müssen die ran, ne? Saloniki, ja, ist das. Genau. Also Spiel, ja. Griechische Wochen bei den deutschen Vereinen. Ist es auch so, dass sehr wahrscheinlich wieder, also Dreierkette ist eine Variante. Es kann gut sein, dass ein Smolcic wieder Spielzeit bekommt, ein Koch könnte zurückkommen. Also da muss man einfach die Woche noch abwarten.
Ja, aber gerade bei Freiburg, ich meine, auch durch international schon niedrige Kadertiefe aktuell an fitten Spielern. Also da würde ich schon davon ausgehen, dass du in der Bundesliga, dass du alles dafür tust, dass du in der Bundesliga mit Top-Besetzung antreten kannst. Deswegen würde ich mir da jetzt gar nichts aus den internationalen Spielen machen und damit rechnen, dass eigentlich dieselbe Elf mehr oder weniger in der Liga spielt. Aber auf jeden Fall im Blick haben, also das würde ich auf jeden Fall denken, wenn ein Röhl nächstes Wochenende wieder fit ist, also meine Meinung, dann spielt er auch wieder nach einem 1-1 jetzt gegen Darmstadt und den Partien, die er vorher abgeliefert hat. Und dann weicht da vielleicht wieder ein Startelf-Spieler.
Ey, ich muss eine Sache zu Leverkusen erzählen, Bench. Ich.
Ja.
Also jeder Mensch träumt ja nachts, ne? Ich bin jemand, richtig, ja, der sich nie erinnern kann. Ich kann mich ganz, ganz selten erinnern an Träume. Vielleicht so an 3-4 im Jahr kann ich mich erinnern.
Oha.
Und ich habe letzte Nacht einen Traum gehabt, in den ich mich erinnern kann. Und
ich bin gespannt.
Ey, frag nicht, was in meinem Kopf los ist. Ich war auf irgendeiner Feier, wo so Canapés serviert wurden. Alle waren schick angezogen, auch ich. No, keine Ahnung, wo das war. Auf jeden Fall war ich in diesem Traum Boniface-Besitzer. Ich bin kein Boniface-Besitzer. Ich war in diesem Traum Boniface-Besitzer und kann mich noch erinnern, dass ich, als ich einen Canapé genommen habe, den in der App gesehen habe, dass Boniface in 3-4 Minuten 3-4 Scorer. Ich weiß nicht mehr, also auf jeden Fall, dieses Sternchen habe ich gesehen und die Kiste, aber auch mehrere Sternchen.
Alter.
Und ey, so, also komplett aus dem Zusammenhang. Ich kann ja nicht sagen, was sonst noch in diesem Traum los war. Ich bin da heute Morgen aufgewacht und hab gedacht, weil ich wache ja morgens nie auf. Ich weiß, kann mich nie erinnern an Träume. Ich bin aber aufgewacht und gedacht, ey, hat Tabsoba wirklich am Wochenende Kiste und Vorlagen geliefert? Oder habe ich es geträumt? Und ich habe wirklich heute Morgen, ich habe die App geöffnet und geguckt, okay, Boniface, ah nee, das ist nach 70 Minuten ausgewechselt worden, ohne Scorer. Und wirklich, und ich, ja, habe ich geträumt. Ich will nicht sagen, dass das der Grund ist, warum ihr All I Need is Boniface halt. All I Need is Boniface. Aber ich habe davon geträumt. Ich glaube nicht an sowas. Ich glaube nicht an Schicksale und an irgendwelche Zeichen, die du bekommst.
Aber vielleicht tut es irgendwer da draußen.
Vielleicht glaubt es irgendwer da draußen. Und wenn ihr denkt, oh, der Janni von Kickbase, der hat geträumt, dass der Boniface ausrastet am Wochenende gegen Dortmund, dann war es vielleicht der Traum in einem schicken Raum mit schick Anzug und Canapés.
Ey, wenn Boniface am Wochenende 2-4 Scorer gegen Dortmund macht, dann werde ich mich persönlich dafür einsetzen, dass du es lernst, dieses luzides Träumen heißt das, glaube ich. Kennst du das?
Aber wie lernt man das denn?
Das kannst du lernen.
Was?
Also du kannst lernen oder es zumindest forcieren, dass du sozusagen kontrollierst, wie du träumst. Weißt du? Also, dass du sozusagen, also ich glaube, es funktioniert so, dass du mehr oder weniger, dass dir bewusst ist, dass das gerade ein Traum ist, was du erlebst, weißt du? Und dass du dann sozusagen das besser steuern kannst, als so, wie es halt normalerweise läuft. Und wenn das am Wochenende passiert, dann wirst du aber sowas von meine Kickbase-Glaskugel für den Rest der Saison.
Ey, aber wie soll man sich denn, also kann man denn auch coachen, dass man, oder kann man lernen, dass man sich an Träume erinnert? Weil das ist ja was. Ja,
nee, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das luzide Träumen weiß ich
auch
nicht.
Bringt ja nichts, wenn ich
meine Freundin
kann.
Das.
Ah. Okay.
Ja, weil die da mal meinte so, boah, ich will das lernen und so geht das und hin und her, weiß ich nicht. Aber also ist auf jeden Fall interessant. Wäre auch was, wenn ich jetzt, also ich sehe da nicht, dass ich da so viel Effort reinstecke, das irgendwie zu lernen, aber wenn ich es könnte, fände ich schon geil.
Ey, das ist, ich finde das ein bisschen scary, fast so scary wie Hypnose. So, Hypnose ist auch krank scary, weil du denkst so, shit, du könntest jemanden hypnotisieren.
Der ist in deinem Kopf.
Der macht was. Und es ist ja, also, es ist möglich. So, es ist theoretisch möglich, dass du hypnotisiert wirst, jemanden umbringst und dann wieder raus aus Hypnose bist und nichts mehr weißt davon und dann verhaftet wirst.
Ja, also sehr absurdes Szenario, aber ja.
Ich sag nur, dass es möglich ist.
Ja, 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 stimmt, hast recht.
Ja.
Ja, verrückte Sachen, die Menschheit so
ergründet. Ja, kann ich nicht. Also, ich finde schon Träume steuern, finde ich schon. Wir sollten nicht in der Lage sein, Träume selbst zu steuern, bin ich der Meinung.
Fände ich trotzdem schon geil, wenn ich meine eigenen
Träume. Ja, Digga, ich fände es auch geil, wenn du deinen Mitmanager hypnotisieren würdest, dass er dir Sané für Marktwert gibt.
Ja, okay, okay, ja. Aber so viel dazu, wir werden alle auf jeden Fall ein noch größeres Auge auf Boniface am Wochenende werfen.
Hey, wenn das passiert, wäre wild. Also, ist das ein Einzelspiel am Wochenende? Wann spielen die? Spielen sonntags, ne?
Müssten, ne?
Ich habe vorhin vorgelesen, Kurzzeitgedächtnis. Where you at? Ja, Sonntag 17:30, da haben wir es nämlich.
Ja. Also, Boniface im Blick haben am Wochenende und wir sind gewesen bei, wo sind wir gewesen? Bayern hatten wir, Leverkusen hatten wir. Wolfsburg. Du hattest gesagt, dass wir Freiburg-Frankfurt nicht machen, genau, Wolfsburg haben wir
noch. Ja, aber Wolfsburg will ich auch nicht drüber reden. Was Kovac da fabriziert, aufstellungstechnisch, ist für mich auch was, wo ich tuchelartige Züge bekomme, innerlich.
Mehr, Kovac ist da absoluter Pionier in Kickbase-Manager-Foppen.
Ja. Nächsten Spieltag Wind auf der Bank. Das wäre Kovac.
Das wäre wirklich Kovac. Aber also was ich zumindest sagen würde, wäre, durchs Wochenende würde ich Rogerio Barco in der Startelf sehen.
Ey, also ja, logisch wäre es. Wir haben Sachen erlebt, Bernd. Ich sag dir ganz ehrlich, da haben Leute gut performt die letzten Wochen, die dann auf einmal nach einer. Also.
Ja, du hast recht. Ich will nur sagen, so. Alle anderen, die auf dem Platz standen, so Maier, Czerny, sonst was, so, weißt du, das waren alles Spieler, wo man gesagt hat, ja, okay, da sind sowieso Startelf-Chancen vorhanden und man muss gucken, wie es sich ausgeht und was Kovac für wilde Ideen wieder hat. Baku, Rogerio war auch ein Stück weit wahrscheinlich am Wochenende, aber das sind halt normalerweise genau die Positionen, wo ein Kovac wirklich jede Woche von A nach B springt. Und zumindest waren die Leistungen jetzt am Wochenende mal so, dass sie es gerechtfertigt oder rechtfertigen würden, da jetzt mal ein, zwei Spiele die Vormachtstellung inne zu haben. So. Weißt du, was ich meine? Also ich fände zumindest den Rogerio und den Barco, wenn die jetzt auf dem Markt sind, fände ich sie interessant, mal einzupacken für ein bisschen Overpay.
Ja, Jens vielleicht auch noch, wenn er nicht wieder irgendeinen Bandscheibenvorfall hat am Freitagabend.
Ja, so sieht's aus.
Boah, ich habe auch gar, du merkst schon, ich habe gar keinen Bock, über Wolfsburg zu reden.
Ja, nee, das lassen wir jetzt auch sein.
Gehen wir richtig auf den Schlicht, Wolfsburger. Also,
Leipzig.
Nee, gehen wir nicht mehr auf, Nico Kovac geht mir auf den Keks mit seinen Aufstellungsentscheidungen.
Ja, ist wirklich so.
Ja. Wild. Ich würde gern mal Vögelchen spielen in der Kabine und mal so wissen, wie so die Spieler, so Maxi Arnold, wie denkt Maxi Arnold momentan über Nico Kovac?
Ich find's so geil gerade, Janni, wie du gesagt hast, ich würde gerne mal Vögelchen spielen in der Kabine. Und das heißt, ich würde gerne mal Mäuschen spielen.
Ich mach Vogel in der Kabine, Mensch. Ich mach Vogel. Da fliegt einfach so ein Vogel in die Kabine. Spielen.
Ich spiele Vögelchen. Ja, geil. Okay. Vögelchen, Brieftaube wird weitergeschickt nach Leipzig jetzt.
Ja, Leipzig, Orban, Comeback nicht gefeiert worden. Am 12. Spieltag, wie es wahrscheinlich ich unter anderem auch erhofft habe. Nein, aber es könnte eventuell der 13. werden und wir müssen über die Leipzig-Aufstellung reden. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir Orban nicht direkt in der Startelf sehen. Es kann gut sein, dass er eventuell gegen City Spielzeit bekommt. Die spielen in Champions League gegen City unter der Woche. Kann auch sein, dass er eventuell im Heimspiel gegen Heidenheim eingewechselt wird, weil es eventuell auch ein Spiel wird, was den Spielstand hergibt, dass du Willi Orban mal gedankenlos oder ohne Sorgen für 15, 20 Minuten reinwerfen kannst.
Ja, also ich bin auch gespannt. Das Ding ist halt, ich habe jetzt auch heute Morgen wieder gelesen, ich habe heute Morgen nochmal gegoogelt, die News war, glaube ich, von Freitag oder, ja doch, müsste von Freitag gewesen sein. Der ist halt auch immer noch individuell auf dem Platz unterwegs, ne? Oder ist das jetzt schon wieder Old News und es kam heute irgendwas? Weil wenn heute nichts kam, dann ist das die neueste Info, dass er immer noch individuell trainiert hat. Und dann würde ich sogar so weit gehen, dass er erst für den übernächsten Bundesligaspieltag interessant wird wahrscheinlich.
Schmerzen das nach, ja, hast du recht. Scheiße.
Ja, gut, aber das ist dann kurz und knackig zu Orban und dadurch, dass am Wochenende halt nicht die Dreierkette gespielt wurde, wo die ganze Zeit gesagt wird, damit wird im Prinzip ein Orban-Comeback vorbereitet, hätte ich auch gesagt, spielt man vielleicht mit dieser Viererkette weiter oder wird es einen Einfluss haben, dass du 2-1 in Wolfsburg verlierst und du rotierst wieder auf eine Dreierkette.
Aha, ich
finde es so schwer.
Ja, ich glaube, Pause nach der Kiste nimmst du nicht raus. Also je nachdem, was gegen City passiert, klar müssen wir das abwarten, aber gegen Heidenheim kann ich mir vorstellen, dass man eventuell auch mit einem körperlichen Neuner spielen will und dann Openda Pause nimmt, mit einem 4-2-2-2 mit einem Baumgartner und Simmons wieder agiert.
Guter Punkt, nehmen wir genauso mit, 4-2-2-2.
Gut, jetzt kleiner Tipp für alle, die vielleicht ein bisschen auch auf die günstigen Spieler gehen müssen. Wir haben uns auch die Freitagsspiele angeguckt. Bremen spielt noch zweimal freitags diese Hinrunde. Bedeutet, sollte irgendwie geiern auf Niklas Stark.
Stark.
Ja. Nee, aber da hört es auch schon auf. So Niklas Stark. Ja, okay, aber das ist für mich auch kein Starter.
Ja, nee, aber also hatte schon Phasen in der Hinrunde, wo man gesagt hat, ja, okay, der könnte es mal sein. Und ich meine, also es sind die letzten zwei Spieltage auch, da sei noch dazu gesagt, ne? Also gerade für die letzten zwei Spieltage vom Winter ist es interessant, zu Hause, nee, auswärts in Gladbach, sage ich noch, ist ein Matchup, wo man auch mal riskieren kann. Zu Hause dann gegen Leipzig, den letzten Spieltag, wird es auch schon schwierig, aber könnte halt ein Spiel sein, wo du sagst, ey, Konterspieler Jinma, ne? Oder weiß ich nicht, im Mittelfeld, was ist denn da noch so unterwegs?
Ja, gut, ja, Linien
kommen wir nicht in der Startelf. Ja, weiß nicht, aber ja, du hast gesagt, die letzten zwei Spiele sind die nochmal an der Reihe freitags und wahrscheinlich sind es genau die beiden Personalien, ne? Jinma und Stark, die da interessant werden könnten.
Jo, oder halt auch mit ein bisschen mehr Sicherheit vielleicht einen Jungen einpacken. Also Sicherheit hast du so oder so nicht, aber es gibt ja auch Szenarien, wo wirklich nichts mehr auf dem Markt ist, wo man vielleicht auf Bremen-Spiele angewiesen ist, das ist nur der kleine Hint, brauchen sie sich lange damit aufhalten. Kurzes Update noch, was Sperren und Verletzungen angeht. Wir machen auch schon ein bisschen Einkaufswagen jetzt einfach mit. Prömel-Sperre bedeutet Grillitsch, gute Chancen, Dingschi-Sperre, Pick, Dovindan im Spiel gekommen gegen Bochum, wir sind aber eher Pick da, Zetterer Nummer 1 von Bremen, brauchen wir nicht drüber reden, nur dass es überraschend für uns kam, Zetterer neue Nummer 1, auf jeden Fall viel, viel zu preiswert momentan noch, Zimmermann fällt aus, Clara Comeback, sollte Clara dann wieder rein rotieren. Jetzt gehen wir in den richtigen Einkaufswagen.
Jannis Einkaufswagen.
Powered by Subway. Jetzt habe ich einfach vorm Einkaufswagen schon Einkaufswagen gemacht.
Ja, das war der Kleine mit der Fahne oben drauf, den ich nebenher schiebe.
Ah, schön, Mensch. Also du hast Grillitsch, Pick, Zetterer und Clara drin?
Ja, die habe ich eingepackt
schon. Okay, jetzt machen wir für den großen Männer-Einkaufswagen.
Jetzt kommt der Wocheneinkauf.
Digga, aber wenn ich die ersten zwei Namen sehe, das ist kein guter Wocheneinkauf. Also das ist primär marktwerttechnisch. Honjak und Seidel habe ich mit drin, weil auch das Darmstadt jetzt am Freitagabend zockt und wir es sehen können und beide auch gelobt wurden. Kann gut vorstellen, dass es eventuell nochmal Richtung Startelf geht. Mittelstädt habe ich drin, weil Mittelstädt nicht wegzudenken ist aus der Startelf der Stuttgarter. Glaube auch, und da Vorsicht an alle Führungsbesitzer, es könnte sein, dass Umstellung auf Dreierkette, Ito fällt ja aus, kann gut sein, dass Roh eventuell reinrotiert in die Dreierkette. Soll Dreierkette gespielt werden, Schienenspieler rechts, Wagnermann oder Leveling. Leveling für mich mit einer der schwächsten, oder einer der schwächsten, nicht so überzeugt wie andere. Der Schwächste auf dem Platz aber Chris Führig gewesen für mich in Frankfurt und wäre für mich einer, der für Mittelstädt rausrotiert auf der linken Schiene, die er auch zuletzt gespielt hat, bei Dreierkette. Also Führig-Besitzer vielleicht ein bisschen vorsichtig. Kilian, Dreierkette bei Köln wurde gespielt, auch eine Kaufempfehlung. Chupa haben wir schon gesagt, Jamie bei den oder so. Itakura könnte zurückkehren, auch einer, den man einpacken sollte. Sko getroffen, Salai, einer, der gerade was Freiburger Rotation angeht, einer sein könnte, der mal wieder reinrotiert. Spieltag eher 15, 16 wahrscheinlich, trotzdem jetzt langfristig gedacht. Fernandes, guter Rohpunkter und Gregoritsch. Und der Einkaufswagen ist voll, Mensch.
Ja, der ist gut voll und damit dann ab zur Kasse, würde ich sagen.
Ab zur Kasse. Jetzt wird eingekauft. Und Bench, es ist was Verrücktes passiert.
Ja, es ist crazy. Bist du gerade technisch zugange und ich soll es einmal introducen hier?
Nee, ich bin technisch, ist schon versteckt. Also es kann jederzeit passieren, dass unser liebe Kollege Ludwig hier reinkommt. Ludwig hat den MVP richtig getippt. Ist Inzest, Inzucht. Bei Kickbase.
Ja, also es ist, ich habe eben schon vor dem Podcast zu Janni gesagt, irgendwann musste es passieren, weil natürlich auch so ein paar Kickbase-Kollegen immer mal unter dem Post am Freitag kommentieren und man es natürlich so ein bisschen darauf anlegt, dass es irgendwann auch mal einer von denen ist, aber trotzdem, wenn du überlegst, das sind tausend und einige hundert Leute, die da ihren MVP-Tipp abgeben. Und sagen wir mal, es sind vielleicht, was würdest du schätzen, vielleicht so maximal 10 Kickbase-Mitarbeiter pro Woche, die da kommentieren, dass von denen es wirklich einer wird, also die Wahrscheinlichkeit könnt ihr euch selber ausrechnen.
Ja, und dieses unwahrscheinliche Szenario ist eingetreten. Wir begrüßen hier bei uns Ludwig. Hi Ludwig.
Hi Janni, hi Bench, grüße euch.
Ey, das ist verrückt, oder? Also wie war deine Reaktion heute Morgen, als du gecheckt hast, oh scheiße, ich muss einen Podcast heute.
Also ich wusste nicht, ob das tatsächlich heute schon stattfindet und ganz sicher war ich mir ja nicht, ob ich gewonnen habe, aber ich dachte mir schon, ja, UNDAF haben jetzt bestimmt nicht so viele getippt. Aber wenn man sich die Kommentare anschaut, das sind ja mehrere tausend, war die Wahrscheinlichkeit schon sehr gering, dass ich jetzt mit euch beiden hier im Podcast sitze.
Ja, es waren auch, also 8 Leute haben UNDAF nur getippt. Also ich glaube, es waren 1200 Kommentare unter dem Post und 8 Leute UNDAF und du hattest einfach auch die niedrigste Zahl. Also keiner hatte unter 300 irgendwas getippt. Ist ja auch untypisch, ja, dass ein MVP so wenig Punkte macht. Und mit 307 hast du das Ding gewonnen heute.
Ja, nice. Nee, freut mich auf jeden Fall, dass ich jetzt hier bei euch mal sein kann. Und ja.
Ja. Geil. Ich muss auch sagen, UNDAF, also Janni, wir haben auch im Vorgespräch ja schon kurz drüber gesprochen, dass wir auch beide am Wochenende wirklich drauf geschwitzt haben, dass es nicht wieder Kane wird, so, weil heute jetzt einen Kane-tippenden Ludwig hier drin sitzen zu haben, hätte mir auf jeden Fall nicht so viel gegeben, wie einfach mal das Risiko zu gehen, dass ein Girassi da nochmal auf der Bank sitzt oder halt Doppelspitze gespielt wird und einfach mal einen UNDAF zu droppen. Nee, also
ich sag dir auch ganz ehrlich,
Bench, da schon dicke Props auf jeden Fall.
Ich sag dir auch ganz ehrlich, Bench, hätte Kane gewonnen und Ludwig den getippt, glaubst du aber...
Hättest
du
gesagt, dann, machen wir
nicht. Ich bin dann gesagt, ah ja, Kickbase eigener Mitarbeiter, der darf nicht. Doch gar nicht tippen.
Ja. Ja, echt so. Also genau, wie ihr sagt, es war ja gar nicht sicher, dass er überhaupt spielt von Anfang an, aber ich habe ihn eben auch in beiden Ligen, in denen ich aktiv bin. Und dann dachte ich mir, hey, da freue ich mich doppelt, wenn ich vielleicht gewinne und der dann auch noch Punkte macht. Und so war es dann eben auch, der kann den nicht draußen lassen. Also selbst wenn Girassi jetzt wieder fit ist und auch spielt, muss UNDAF eigentlich auch spielen. Also deswegen nächstes Wochenende wieder gesetzt.
Ja, ich glaube, da brauchen wir uns echt keine Sorgen machen. Wir haben vorhin auch schon kurz über Stuttgart geredet. Ludwig, vielleicht mal zum Reinstarten auch. Also je nachdem, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier heute machen, aber ich glaube, Leute da draußen interessiert es auch, weil die wissen ja, was Bench machen, die wissen, was ich mache. Was machst du bei Kickbase?
Ich mache bei uns Sales und Partnerships, also bin sozusagen für die Werbepartnerschaften zuständig. Genau, also ich glaube, man hat es vielleicht hier beim Podcast, hört man es auch manchmal, powered by Tipico oder liest hier und da was. Genau, solche Geschichten. Dass genau. Wir eben coole Werbepartner haben.
Ja, wir arbeiten auch schon lange zusammen, ne? Wir sind bestimmt schon irgendwie 2-3 Jahre am zusammen Kickbase schaffen.
Ja, fast 3 Jahre jetzt, ja. Also crazy.
Wie die Zeit vergeht.
Aber im Podcast war ich noch nie in 3 Jahren von dem.
Ja, das stimmt. Es haben auch schon einige Kickbase mit dabei reingeschaut. Also wir hatten dieses Jahr Dennis hatten wir mit drin, der, ja. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir Dennis mit drin hatten. Was, wisst ihr es noch?
Ich glaube, das war wegen irgendeinem absolut utopischen Transfer, den er gemacht hat. Kann das sein?
Ja, ist möglich.
Ich weiß es auch nicht mehr genau.
Das stimmt, ja genau.
Nee, das war, sorry Ludwig, das war wegen einem Spieltagssieg, wo der irgendwie so 1600 oder so gemacht hat. Und du ihn dann fragen wolltest, wie denn seine Strategie in dem Sinne aussieht, glaube ich.
Wir hatten die Strategie zum Spieltagssieg hatten wir als Thema, glaube ich. Und dann ist Dennis reingekommen und das erklärt,
ja, wie er genau, gewonnen hat. Ja, genau, das war's.
Stark.
Ja, okay.
Ludwig, es ist ja so, beim Auto, du darfst ja auch Leute roasten, Leute fertig machen, UNDAF-hypen, andere Spieler eventuell ihrer Qualität entziehen. Willst du das machen? Hast du da Bock drauf?
Ja, also UNDAF-hypen brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Habt ihr wahrscheinlich auch hier eine Stunde zuvor schon genügend gemacht, weiß ich jetzt nicht. Aber ansonsten grüße ich natürlich gern auch meine private Liga, so die hören auch den Podcast. Genau, und da der erste Platz, der Dimi, auf jeden Fall, der sollte eigentlich mal sein Fett wegbekommen, weil seine Transferpolitik oder auch generell seine Dominanz da in der Liga regt mich einfach tierisch auf. Dementsprechend liebe Grüße. Aber ansonsten, genau, gerade auch so bei uns hier in der Office League bin ich nicht in der Position aktuell. Da du auch nicht, Janni, also von dem her.
Nee. Ja, verständlich. Wie läuft es in deiner privaten Liga? Welcher Platz bist du denn da?
Da bin ich Fünfter von aber nur 8 Leuten. Also jetzt nicht so toll, aber es ist relativ eng. Also ich könnte auf jeden Fall auf Platz 2 und 3 noch ranschnuppern. Da muss ich auf jeden Fall Gas geben. Genau. Also gar nicht so verkehrt eigentlich. Genau, macht weiterhin Bock. Und versuchen wir natürlich jetzt auch dann vielleicht über die Winterpause so ein bisschen zu sammeln und nochmal alle Kräfte zu mobilisieren.
Ja, wird resettet da im Winter? Genau.
Boah, gute Frage. Also wir hatten es diskutiert. Ich glaube schon, ja, dass wir es eben auch machen, weil eben die Hinteren sonst vielleicht nicht mehr so Bock haben. Also von der Regel, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, dass es geht. Machen wir auf jeden Fall diesmal Gebrauch. Habe ich sonst auch noch nie gehabt. Und jetzt bin ich eigentlich als Fünfter auch ganz dankbar.
Ja, so. Safe.
Verständlich. Macht ihr den Soft Reset oder setzt ihr komplett zurück? Wisst ihr das schon?
Nee, Soft Reset, genau.
Ah ja, okay.
Alles und ansonsten gut. Haben wir eben auch mit MVP verkaufen. spielen wir. Deswegen ist ja, sag ich mal, die Transfers sind da immer ein bisschen schwierig, da viel Geld reinzupulvern.
Oh, du musst Under verkaufen jetzt.
Boah, stimmt, scheiße.
Überleg dir mal, ob du den hier so hypen willst.
Ah, also das habe ich tatsächlich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich tatsächlich noch nie irgendwie in der Reichweite auch des MVPs war, die Saison, und damit gar nichts am Hut hatte. Ja gut, okay, danke für den Reminder. Ja, gute
Kaderplanung diese Woche.
Ja, perfekt, ja.
Ja gut, Ludwig. Also mich hat es enorm gefreut. Also, natürlich, die Events haben sich so ein bisschen geändert jetzt hier gerade.
Kleiner Downer noch, ja.
Ja, mich hat es echt gefreut, dass, also ich mache ja jeden Montagmorgen diese Auswertung. Ja. Und das ist ja so, dass man mit seinem privaten Instagram-Account dann quasi auch kommentiert. Und ich dachte schon so, hä, die Namen, was ist das? Du hast ja auch eine Abkürzung, du hast ja auch deinen Spitzel, du hast ja nicht deinen kompletten Namen quasi da stehen. Ja. Ich schon, hä, den kenne ich doch. Okay, dann raufgegangen, ich wollte schon eine Nachricht schreiben, aber ich mache es ja immer so, dass ich dann quasi von Kickbase DMs dann eine Nachricht schreibe. Da habe ich gesagt, den brauche ich keine Nachricht schreiben, da kann ich einfach kurz hingehen zu dem Kollegen.
Ja. Sehr gut.
Wild.
Sehr cool.
Schön, Ludwig, dann haben wir das ja auch. Wir machen es langsam. Irgendwann so Lebensziel wäre auch, jeden Kickbase-Mitarbeiter mal einen Podcast zu haben.
Auf jeden Fall. Also ich meine, es hat ja prinzipiell auch jeder was zu erzählen und jeder andere Sachen auch zu Kickbase zu erzählen. Deswegen macht es doch mal, ja.
Ja, mal sehen. Ja, dann müssen wir halt MVP tippen. Ist ja unsere Möglichkeit. Da geben wir denen ja die Chance.
Ich habe es jetzt 5-mal probiert, glaube ich. Also das vorletzte Mal war ja da am Anfang noch mit den üblichen, so Kane, Gyrassi, dann einmal mit Konrad Leimer probiert. Hot Take, wurde leider nichts. Und jetzt hat es auch schon geklappt. Ja. Also krass. Gar nicht so schwer eigentlich.
Ja, jetzt so die Hörer da draußen, die so seit 4 Jahren jetzt abstimmen, sind so, scheiße Trigger da. Ja. Ja, schön, also Ludwig, Bench und ich verabschieden es einfach mal. Also das ist ja eine gute Tradition, dass der MVP-Tipper auch das letzte Wort hat. Wenn du willst, kannst du dich gerne nochmal von den Leuten verabschieden oder sonst irgendwas loswerden. Bench und ich wären jetzt, also erstmal Props für den Call und jo, viel Dankeschön. Erfolg beim UNDAF-Ersatz finden die Woche.
Uff, ja, das wird nicht einfach, aber ich gebe mein Bestes. Perfekt. Danke euch.
Ja, danke Bench für den Podcast. Also Ludwig, willst du noch was sagen? Die letzten 10 Sekunden gehören jetzt dir oder 20, was immer du sagen willst.
Also jetzt mal Ansage an meine private Liga und auch an euch alle in der Office-Liga. Ich schaff's auf jeden Fall in der Rückrunde noch in die Top 3 rein. Werdet schon sehen.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.